Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, die nächste Folge von Paul's Guitarcast doch wieder im wöchentlichen Rhythmus. Und wie ihr das vielleicht diesmal hören werdet, ist die erste Zoom-Konferenz. Diesmal bin ich nicht nach Oslo geflogen, geht leider. Geht aktuell leider nicht, hätte ich aber super gerne gemacht. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich Lutz Buch heute per Zoom dabei habe. Hi Lutz.
Hallo.
Mega cool, dass du dabei bist. Und ja, wir kennen uns jetzt auch gar nicht. Haben nur mal so ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben. Und ist ja dann auch wieder so die gute alte Connection, muss ich fast schon sagen, über Tom Bartels. Wieder ganz liebe Grüße an der Stelle. kennt er jeden. Das ist einfach richtig krass, weil ich durch Tom Bartels angefühlt fast alle Leute dran gekommen bin. Und mich das jetzt auch nach Oslo verschlagen hat. Genau. Ich sage das ja, du bist ja jetzt auch in der Szene kein Unbekannter. Du bist Gitarre-Tech von Rammstein. Mhm. Und zwar vom Richard Kruspe.
Exakt.
Und machst auch noch, was war das, Dunlop-Artist? Bist du auch noch, ne? Oder?
Das kam durch Zufall letztes Jahr, als es losging mit dem Lockdown und dem ganzen Genervten mit Corona.
Ja.
Kam irgendwann die Anfrage von Dunlop aus Amerika, ob ich nicht Bock hätte für die so eine Art, wie nennt man das, Artist Relation Ambassador zu sein.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es da ein bisschen was zu tun. Besser als zu Hause rumsitzen.
kann ich voll verstehen. Man ist ja gerade immer noch ausgebremst, zumal ja auch, glaube ich, die ganzen Rammstein-Shows wurden auf nächstes Jahr jetzt, glaube ich, verlegt auch, ne?
Ja. Wollen wir mal hoffen, dass das dann nicht auch schon wieder... mal gucken.
Voll. Also ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Folgen mal gesagt, ich will auch gar keine Prognosen mehr abgeben. Das bringt alles nichts und man muss halt abwarten, wie sich das entwickelt. Was machst du denn oder wie läuft das denn gerade mit Dunlop? Was machst du da genau?
Na, also ich kenne Jimmy Dunlop eigentlich schon seit fast 10 Jahren und wir sind immer mal so im Kontakt gewesen und haben darüber gesprochen und dann ist jetzt auf einmal Nägel mit Köpfen gemacht worden und die brauchten halt jemand, der hier auf dieser Seite des Teiches ist und so ein bisschen Ansprechpartner für Künstler ist und das läuft jetzt so Schritt für Schritt an. Da gibt es immer mal wieder Kontakte mit diversen Leuten, die halt irgendwie entweder ein Problem haben oder so ein bisschen Unterstützung brauchen oder einfach auch nur ich will diese manchmal wollen sie einfach nur Gitarrenseiten in einer bestimmten Stärke haben oder Kicks oder wollen einen bestimmten Sound realisieren und da komme ich dann ins Spiel und sage mir, probier mal dit. So verschiedene Sachen, die man da machen kann.
Ey, voll. Ich meine, man muss ja auch sagen, Dunlop ist ja auch immer noch eine richtig fette Marke, schon seit Jahren und Jahrzehnten so. Ob das jetzt Plex sind, ob das Buntrad ist oder logischerweise Effektgeräte so. Die Artist-Reihe ist auch mega, mega groß. Ich kenne das damals noch. Ich war mal vor Jahren, der Deutschlandvertrieb für Dunlop ist ja Warwick und da war ich dann auch mal auf der Hausmesse und dann haben wir da auch so eine Produktschulung mal mitgemacht. Und ich fand dann einfach, was richtig cool ist, die machen das richtig authentisch. Also das ist irgendwie, ne, du hast jetzt da nicht so dieses Vertreter-Ding so ein bisschen. Ich fand das immer sehr, sehr nice, wie die das gemacht haben.
Kaum authentischer. Ich meine, ich hab auch noch das Glück gehabt, ich habe auch Jim Dunlop selber noch mal kennengelernt, nicht allzu lange, bevor er dann gestorben ist.
Ja.
Und da hast du dann halt auch dieses ganze... Ich war auch ab und zu mal in der Fabrik in San Francisco.
Cool.
Und da kriegst du dann halt mit, was die halt für eine, na, diese ganze Connection mit Hendrix und dann wer da alles so mit denen in Kontakt ist.
Ja.
Ist schon krass. Also.
Voll. Also, wie gesagt, bin immer noch ein großer Fan, auch so, was so, weiß ich nicht, das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, was die Effektgeräte angeht, die sind immer unkaputtbar, immer robust. Und ich glaube so, vor allen Dingen auch, ich habe ja lange auch im Gitarrenladen gearbeitet, du konntest den Leuten immer, wenn die ein solides Delay haben wollten, Carbon Copy, ey, du machst nichts mit dem Carbon, mit dem analogen Delay von MXR dann noch falsch einfach. Es ist einfach immer richtig, richtig gutes Zeug. So, ne? Deswegen, da ist ja schon mal ganz gut, dass man sich dann da auch so jetzt so in Corona-Zeiten, dass man da eine neue Connection noch hat. Und vor allen Dingen auch, wenn du sagst, dass du schon seit 10 Jahren da auch so einen Draht dann schon hin hast, würde mich mal interessieren, wie lang, also da muss man von vorne so ein bisschen beginnen, wie lange bist du schon in so einem ganzen, ich sag mal, Mucker-Zirkus drin? Wie bist du an die Backline-Jobs gekommen? So, du machst das jetzt auch nicht seit gestern.
Ich wusste, dass die Frage kommt und weiß, hab so eine richtige Antwort habe ich gar nicht. Also das fing so an, ich habe 2 große Brüder, die halt erheblich älter sind als ich.
Jo.
Die auch in Bands gespielt haben. Und lang bevor ich selber überhaupt angefangen habe, Gitarre spielen zu wollen oder mir das zuzutrauen, das zu können, habe ich immer schon Magazine gelesen, die halt zu Hause rumlagen und so weiter. Und dann hatten meine Brüder hatten auch ein Studio in Braunschweig, wo ich dann auch, das war total faszinierend für einen kleinen Jungen da zu sein und einfach mal Krach machen zu können und so.
Voll. Mhm.
Und ich glaube, so die erste richtige Tour, die ich gemacht habe, war 93, 94, glaube ich.
Okay.
Und dann war das aber auch nie so richtig Thema, kann man dann Beruf draus machen oder überhaupt seinen Lebensunterhalt mit verdienen. Das kam dann erst viel später, als ich dann, ich habe dann bei Such a Search Gitarre gespielt irgendwann.
Ach, alles klar.
Ich habe auch, also auch mit Such a Search auch lange Jahre so eine Art Roadie-Tech-Ding gemacht.
Ja.
Das war aber auch dann fast nur mit denen. Mhm. Da hat man ab und zu mal einen Job mit anderen Bands gehabt, aber da habe ich nie so richtig so das Selbstbewusstsein gehabt, dass so, okay, das mache ich jetzt. Das war also, ey, hast du Bock mitzufahren? Guck mal. Und dann, als ich dann aber, als ich dann mit Such a Search gespielt habe und viel auch Gigs selber gespielt habe, hauptsächlich mit denen oder mit Revolver, mit Antik und auch Henrik Schwaninger, falls du den, ich weiß nicht, ob du den
kennst. Das ist ja alles so ein bisschen, für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht kennen, ist doch alles so die New-Metal-Schiene doch auch gewesen, oder nicht, wenn mich nicht alles täuscht, so im deutschsprachigen Raum.
Eigentlich sogar noch so ein bisschen davor. Ne?
Noch also davor sogar, ne?
Dort war ja eigentlich...
Obwohl New-Metal kommt, gut, das stimmt, das kommt ja viel später mit den 2000ern dann sogar noch. So,
genau. Ne?
Klar. Ja, klar.
Das war eher so Crossover.
So. Ja, also, aber so dieses Rage Against the Machine quasi im deutschsprachigen Raum so ein bisschen, weil Rage waren ja jetzt auch nicht wirklich New-Metal, so, das war ja auch dann dieses Crossover-Ding dann auch, aber das kann ich einordnen, da bin ich im Thema. Krass.
Ja, na, wo war ich jetzt? Ja, dann war es aber so, dann kannte man halt alle Clubs. Und was ich vergessen habe zu sagen, ich habe halt auch, weiß ich nicht, 3-4 Jahre immer mal auch bei Sandberg gearbeitet.
Ach, auch, okay. So,
dann hatte man quasi, dann hatte ich halt auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich kriegt das schon irgendwie hin.
Mhm.
Man hatte halt so einen technischen Hintergrund und gleichzeitig hat man aber auch, wenn du 3-4 Jahre oder länger also selber gespielt hast in den ganzen Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch dann gearbeitet hast da, dann kennst halt jeden.
Voll. Ja klar, bist dann einmal auch voll.
Und da war das dann eine logische Konsequenz. Da kam der Anruf so, von ganz allein, hast du Bock mitzufahren, kannst du das okay machen. Das ist auf die Kette. Ja.
Gut. Das heißt ja dann, wenn du jetzt, also da machst du das ja schon ultra lange ja auch, ne? Also ist ja dann so, wow. Also ich finde es, wie gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen, schon ein paar Folgen mal gesagt, immer so ein bisschen neidisch auf die Leute, die halt als Backliner quasi unterwegs sind. Das liegt aber mir daran, weil ich habe halt meinen Werdegang so ein bisschen da mehr auf dieses Shop-Prinzip dann einfach auch gelegt, so, ne? Und er läuft ja auch gut so und ich würde es aber trotzdem mal gerne machen und ich finde es einfach, ich stehe da halt total drauf, deswegen finde ich diesen Talk dahinter einfach total geil, dass das nicht immer so ist, so, jo, was machen jetzt die Musiker, Musikerinnen vorne auf der Bühne, sondern was macht man, dieser ganze Zirkus drumherum, damit das einfach auch funktioniert, so, ne? Mhm. Und dadurch, dass du das schon so mega lange machst, also ich meine, okay, das heißt, du bist bei Such a Search, warst du auch Gitarrist, logischer, hast du ja gesagt, ne? Und bist aber dann als Backliner auch dann mitgefahren.
Davor, ja.
Davor, also okay.
War Backliner auf der B und dann ist der, dann ist Dennis quasi ausgestiegen. Wir waren auf Tour. Was machen wir jetzt? Und dann musste ich mir quasi innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 12 Tagen das Material reinziehen und dann wird quasi weitergefahren.
Geil. Mega.
Ja, ja, das ist auch schon so unfassbar lange her. Also man realisiert es dann immer erst viel später. Ich habe immer mich selbst wahrgenommen als so zweite, dritte Generation von den. Da gibt es so viele andere Oldschool-Typen. Mhm. Und dann, wenn der irgendwann dann fest, vor ein paar Jahren hatte ich so eine Situation, da war ich mit einer norwegischen Band unterwegs, oder so, das war so eine Art Boyband, die hatten auch Tänzer dabei, die sind alle so Anfang 20 oder so, sogar noch jünger gewesen. Und wenn du dann auf den Bus kommst und die alle plötzlich still sind, weil so, ach so, da kommt der alte Mann. Dann kriegst du so eine, ach so, echt, ja, das ist jetzt gar nicht mehr so. Ja. Also bis vor kurzem habe ich immer noch von mir selber gedacht, dass ich eigentlich auch so wie Tom der junge Bengel bin, der
ihn macht. Ja, klar.
Aber das ist, ja.
Ja, aber ey, damit haben wir ja alle so ein bisschen zu kämpfen. So, ne? Also das ist ja, guck mal, als wenn du sagst, du hast damit 93, 92, 93 angefangen, ey, da war ich einfach, ich bin 88, 5 beziehungsweise 4, 5 so. Also, so. Und von daher, ich fühle mich aber trotzdem auch, ey, will ich jetzt auch gar nicht so lange halten, aber mit meinen 32 Jahren denke ich mir manchmal so, ey, ist halt auch keine 20 mehr so. Und du merkst den Unterschied natürlich auch bei den Leuten.
So. Das wird noch so ganz anders, wenn du dann so stark auf die 50 zugehst.
Ja, hör auf, will ich jetzt gar nicht. Oh, da wird mir jetzt schon ganz, ganz anders. Nein, Quatsch, ey, man wird ja im Alter auch nur erfahrener und sowas, ne, ist ja auch völlig egal. Aber ich kann es voll verstehen, so, ne? Und aber trotzdem, ey, gerade am Ende des Tages ja einfach so ist, die Erfahrung, die du einfach hast, so, die ist dann natürlich immens, wenn du dann einfach schon so lange machst. Das heißt, du hast ja höchstwahrscheinlich einfach auch schon alles auf Tour quasi mitgenommen und auch miterlebt, so, ne? Und bist dann eigentlich auch mit allen Wassern gewaschen.
So. Das ist, glaube ich, auch eine mit fast die wichtigste Komponente, also eine gewisse Kaltschnäuzigkeit,
ja,
die man braucht auf der Bühne, damit, wenn es halt brennt, damit man möglichst schnell zu einer adäquaten Lösung kommt.
Voll. Also ich meine, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, wenn du jetzt sagst, wenn es halt brennt, wenn ich das in den Rammstein-Kontext natürlich ummünze, dann passt das natürlich extrem gut so. Ne? Aber können wir später gerne nochmal drauf kommen, weil ich finde dann immer auch, also ne, du bist ja, hast ja auch gesagt, auch selber Mucker. Wie bist du dann durch deine Brüder dann, sagst du dann zur Gitarre dann auch gekommen, ne?
Ja, also mein mittlerer Bruder, der hat Bass gespielt und da lag, ich glaube, das erste Instrument, was ich so, mit dem ich so ein bisschen rumexperimentiert habe, der hatte so einen Flying V Fretless Bass mit so einem Rockman.
Wow.
Okay. Und das war eigentlich ganz geil, weil Rockman kannst du halt der Kopfhörer aufsetzen und dann mal rumspielen und hast keinen genervt. Und damit habe ich angefangen.
Geil, das ist schon ein guter Einstieg.
Das Rockman-Ding ist eigentlich ganz geil. Das brisselt auch ganz schön rum, da hast du halt auch einen Distortion-Kanal und dann kannst du, das ist halt als Kind natürlich faszinierend, wenn man halt Krach machen kann.
Voll.
Ne, das ist schon...
Total, ich finde es halt geil. Also Flying Beast natürlich finde ich immer so die Form für Einstieg schon speziell.
Der lag halt zu Hause rum, weil er mit dem natürlich auch nichts anderes machen konnte. Das war auch dann schon so Ende 80er, da war das eigentlich nicht mehr so in Mode.
Ja.
Also ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, einen Prezi. Und dann später auch ein Steinberg.
Okay, auch Steinberger Headless dann noch, oder?
Mhm. Mhm, jo. Das war so, ja. Ich glaube, die Band, die da hatten, die waren mehr so, wie nennt man das jetzt? New Wave.
Okay.
New Romantic, something, ja, sowas. Ja.
Okay, okay. Mhm.
Da war der Steinberger natürlich, ja. Hat mehr gepasst.
Ja, voll, kann ich voll verstehen. So, dann auch, aber auch Fretless dann natürlich auch noch so bei dem
schon. Das war der Flying V. Wahrscheinlich war der Grund, warum er den dann so billig geschossen hat, weil da konnte ja keiner was mit anfangen.
Kann ich voll verstehen. So, also Fretless ist schon sehr speziell. Ich habe auch. Stichwort Steinberger, also ich würde mich schon mittlerweile fast als Steinberger Experte bezeichnen, weil wie viele Dinger ich schon von, also diese alten Steinbergers, diese Headless-Teile, wie viele ich von denen schon im Shop mittlerweile hatte, weil die auch noch so ein eigenes Brückensystem auch noch hinten haben. Und also die Dinger sind trotzdem richtig solide und unkaputtbar, muss man schon sagen. Also richtig. Also
ich habe so eine Schwäche für alles, was so ein bisschen anders ist als so das typische Stratless Paul.
Ja.
Prezi Middle of the Road Zeug. Also ich habe eine Schwäche für Graphit oder Aluhals, alles was ein bisschen anders ist.
Jo.
Mag ich.
Ich kann es voll verstehen, weil alles andere ist ja auch in Anführungszeichen halt immer auch der Standard-Scheiß so, ne? Mhm. Und ich muss auch gestehen, ey, ich habe mal so nachgeguckt, ich habe ja so eine Instagram-Seite auch mit Post Repair Shop, wo ich dann quasi immer so die Gitarren poste, die ich mal am Tag gemacht habe oder immer so eine Auswahl. Und ich glaube einfach in den letzten, ich mache das seit 9 Jahren jetzt und ich glaube, die Fender Strat ist einfach, ey, wie viele ich von diesen Dingern schon in der Hand hatte, so, ne? Also wer hat keine Fender Strat? Und ich denke mir schon, boah, schon wieder eine Strat, so, ne? Aber es ist einfach gefühlt, jede dritte Gitarre ist halt irgendwie eine Stratform oder lass es eine Telly oder lass es eine Paula sein, so, ne? Und deswegen, ich finde das natürlich, ich stehe halt total auf diese Offset-Sache, muss ich gestehen, die finde ich extrem geil. Kennst du von, ist das Kramer, meine ich, die... DMZ, die auch diesen, hat glaube ich auch so einen Alu-Hals, hatte ich auch mal vor ein paar Monaten gehabt, die fand ich auch extrem cool. Mhm. Und es gibt auch, ich habe auch mal mittlerweile auf Instagram, findest du ja auch 1000 Sachen, die dir angezeigt werden, irgendwie von Gitarrenbauern und Manufakturen.
Da gibt es eine neue Firma, ach, wie heißen die denn jetzt? Das wusste ich, dass das jetzt kommt.
Ich weiß aber, glaube ich, welche du meinst, weil die wird mir andauernd im Feed angezeigt.
Mm-hmm. Electrical Guitar Company heißt
die.
Die haben auch, glaube ich, einen ganzen Satz Maschinen gekauft. Oder einer von denen ist, glaube ich, auch hat was mit der Originalfabrik zu tun gehabt. Wie heißen die nochmal, die Original-Alu-Hals-Gitarren mit dieser...
Ja,
Kammer und so. Es fing dann, ich glaube, mit dem Typen von den Melvins an. Der stand auf die Gitarren, weil der hat immer Les Paul Customs gespielt. Mhm. Die haben halt so einen Knüppelhals. Und der hat halt, wenn du den mal getroffen hast, wie heißt der nochmal? Bass, der mit den mit der Frisur, die halt so.
Okay, parallel.
Und der hat halt super kleine Hände.
Okay.
Deswegen fand der das so geil halt mit dem Aluhals, weil du kannst natürlich dann halt
Buzz Osborne.
Super Low-Profile Hals basteln.
Mhm.
Und da stand er halt extrem drauf. Und die haben dann für den, glaube ich, auch sogar ein Signature-Modell gemacht. Und also ich habe das erste Mal einen in der Hand gehabt, als ich einen Job gemacht habe hier für Turbo Nevo. Oh, cool. Knut, der Gitarrist von Knut, der hatte eine mit einem Plexikorpus. War eine geile Gitarre, fand ich super.
Ey, ist auch die, diese, ich muss, also die, ich meine, die Ur-Plexi-Gitarre, muss ich immer an die Dan Armstrong von Ampeg auch denken halt. So, ne? Ich habe die damals gesehen, ich fand das unglaublich geil, als die Foo Fighters, ich glaube irgendwie 2002 oder sowas, die One by One rausgebracht haben. Da hatte Dave Grohl in dem Video, hatte der diese Dan Armstrong Plexi gehabt und ich dachte mir, was eine geile Gitarre. Und ich habe die, glaube ich,
glaub für die, diese ganzen Hardcore-Kids oder Washington Scene und so weiter, eine Referenz für Black Flag, Greg Ginn, ne? Aber es ist halt auch eine Gitarre, die man zum Glück, die funktionieren kann. Das ist nicht nur der Look. Wie heißen die anderen? Auch so eine California-Band. Ach, mit den gestreiften T-Shirts und so weiter.
Ja. Boah, ja. Mach das mal.
Ja, das ist auch, wenn man älter wird, wird es nicht besser, dass man sich noch nichts mehr merken kann. Fu Manchu.
Okay, jo.
Mhm. Die haben auch zumindest eine Zeit lang eigentlich fast nur zumindest der Sänger der Namenssong-Gitarre gespielt. Ich weiß nicht, ob das immer noch machen.
Ich hatte vor, ich glaube, letztes Jahr mal eine Ampeg auch gehabt, oder so eine günstigere Linie. Die haben ja auch, finde ich, ist ja, also die haben sich auch viele Gedanken gemacht, die haben ja auch so ein Pickup-Switching-System dann auch drin, dass du die einfach nur so reinstecken kannst, so, ne? Und dann meinte dann der Kunde auch so, ja, können wir da mal irgendwie so einen Pickup-Wechsel machen? Ich so, boah, ey, da musst du wahrscheinlich bei Reverb gucken oder sowas, um das halt irgendwie was Passendes dann zu bekommen. Ja. Das ist fast unmöglich. Genauso wie habe ich immer noch im Shop hier seit, ich glaube, Anfang diesen Jahres vom Parker eine Fly, so, ne?
Das ist auch Scheiß, schade, dass es die nicht mehr gibt, ne?
Richtig krass, so, ne? Und also ich meine, ich habe in meinem Leben, glaube ich, mal zweimal eine Fly jetzt hier im Shop gehabt. Und ich muss gestehen, wenn ich mir das Ding angucke, du musst ja so ein bisschen auf den Bock haben, auf die Form. Ist ja, glaube ich, Adrian Belew hat die, glaube ich, immer bei King Crimson, glaube ich, auch super lange gespielt. Und ich kenne die auch noch. Ich weiß gar nicht, ob die Band noch gibt, von CKY, der damalige Gitarrist, hatte auch immer eine Fly. Und ey, die ist unglaublich geil verarbeitet. So.
Ich habe noch nie eine in der Hand gehabt, die irgendwie kacke war. Es gibt ja ganz oft so diese typischen Studio-Leichen, die ewig dann da irgendwie in der Ecke an der Wand hängen und
rumgehen. Ja, genau. Ja.
Wo die Leute, ach, die klingt irgendwie nicht, wo man einfach nur, okay, da muss man mal ein Setup machen und dann auf einmal geht's wieder. Aber Parker Fly habe ich bis jetzt, nimmst du in die Hand und ist immer super. Also
die haben auch gemacht. Ja, die haben einen guten Job gemacht. Das Einzige war halt, ich denke dann immer so aus Schraubersicht, denke ich so, okay, weil der Kunde möchte da gerne neue Pickups reinhaben. Also es ist nahezu unmöglich so, ne? Weil ich musste mich damit dann auch auseinandersetzen, wie die halt befestigt sind. Also die sind ja, das sind ja Eigenanfertigungen entweder von Duncan oder von Dimasio. So, die dann genau auch in diese Fräsung reinpassen. So. Das ist ja, also als ich die aufgemacht habe, dachte ich mir so, alles klar, das geht eigentlich jetzt schon im Bereich tiefe Elektrotechnik, so geil, wie das verarbeitet ist. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, der kriegt eigentlich nur eine neue Ausgangsbuchse und allein die schon da rauszubekommen, ist schon Wahnsinn. Und jetzt haben wir eine Anfrage bei Dimasio gemacht, ob man noch irgendwie, ob die dir Pickups jetzt noch für den Kunden noch anfertigen. Er sagte, Geld spielt keine Rolle, Hauptsache es passiert irgendwann. Aber es ist halt, das ist das Gleiche mit diesen Armstrong-Dingern, das ist halt, es hat sich, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. So, ich glaube, das ist so das Ding, so für die.
Ja, weil durch dieses überspezielle, es ist halt genau das Gleiche wie halt so irgendwann Anfang der 90er die ganzen REC-Systeme ausgestorben sind, weil die Leute halt frustriert waren und überfordert, sich damit intensiv zu beschäftigen, weil es ist halt beim REC-System, egal wie gut das konstruiert ist, es ist halt sehr unflexibel.
Ja.
Und so kleinste Änderungen machen halt hinten raus einen riesen Unterschied auf Arbeit. Und, Da kommen wir dann wahrscheinlich zum nächsten Ding, warum ich irgendwann so ein großer Fan geworden bin vom digitalen Amps. Also ich bin, die haben ja, Camper haben mir ja irgendwann mal eins der ersten Dinger geschickt, der kannst du da hinten sehen, der steht da noch.
Asla, ja, der Toaster.
War der allererste Serie.
Geil.
Da war das noch nicht so. Das hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, jetzt können wir es benutzen.
Also dann war es ja dann quasi so ein bisschen auch, dann hast du das ja auch so mitgetestet und dann auch mal dein Feedback dazu gegeben, dass man auch, ne, dass das in die richtige Richtung geht. Oder?
Absolut. Also es gibt, glaube ich, so Art-Relation-mäßig, also für mich ist das vom Service und von der kann ich absolut nichts meckern bei denen. Also dann Christoph direkt anrufen und sagen, hey, echt, was machen wir hier? Wie können wir das machen? Und halt meistens, es ist unfassbar, der Typ ist irgendwo auf dem Boot mitten im Mittelmeer mit einem Drink in der Hand und telefoniert mit dir. Ja, dann geh mal da in das Menü nach da, da, da. Er hat das alles im Kopf. Das ist Wahnsinn. Ja. Und den kannst du auch, also ich habe schon zu unchristlichen Zeiten angerufen.
Verstehe, ja.
Aber der ist unfassbar. Also Christoph, wenn du das hörst, alter Schwede. Ja. Also da gibt es keine Alternative für mich im Moment, als digital zu gehen. Gerade jetzt bei komplexeren Systemen, die wir jetzt auch mit Rammstein haben.
Ja.
Ich habe über die Jahre unfassbar wahnwitzige Systeme gebaut oder mitgebaut, bauen lassen. Und irgendwann musste man halt realisieren, okay, ey, das ist einfach geiler so.
Ja. Ja.
Es ist immer noch unfassbar kompliziert und groß und aber es macht das Leben halt so viel einfacher. Du kannst halt anstellen, das Ding, und egal welche Halle oder Stadion oder sonst wo, und du hast erstmal, bist schon sehr nah dran an einem brauchbaren Sound. Und wenn man was verändern will, ist es halt auch einfach.
Ich muss gestehen, ich habe das, glaube ich, als ich eine Folge mit Podcast mit dem Simon gemacht habe, der hat auch nur von Camper geschwärmt. Also ich kenne natürlich auch Camper so, ne? Und ich habe aber auch schon aus allen Ecken auch gehört, auch damals im Shop-Kontext, war das früher aufverkaufen, so Punkt. Und der Support ist mega gewesen. Ehemaliger Arbeitskollege von mir, schöne Grüße an Manni, wenn du das hörst, hat auch bei Camper dann gearbeitet und sagte auch, ey, die Produktberatung, der Support ist einfach mega, so, ne? Und das meinte auch dann der Simon Manta in einer Folge, meinte auch, wenn du den Christoph Camper anrufst, der ist immer am Start. Und der kümmert sich dann auch so. Und ich muss gestehen, das ist so meine persönliche Meinung, ich kriege dann auch mal viele Fragen, immer so, was ist so in den letzten Jahren nochmal so eine Art Game Changer oder was Revolutionäres im Gitarrenbereich gewesen? Ob das jetzt Hardware ist oder ob das irgendwie im Amp-Bereich ist. Und da muss ich sagen, das ist für mich Camper so, weil das ist, also natürlich ist so dieses Digital-Ding, wer hat es erfunden? Keine Ahnung. Ich bin mit den ersten Digital-Amps irgendwie, ich glaube, von Line 6 in Berührung gekommen. Mhm. So, ne? Und das ist auch alles, finde ich, immer in Ordnung gewesen. Aber wir haben das immer so, wir sind im Gitarrenshop immer auch so große Line 6-Fan noch gewesen, weil das immer so dieser Plastik-Sound ist, aber auch irgendwie geil. So, ne? Mhm. Eine kleine, coole Kiste für zu Hause, der erstmal alles machen kann, wenn auch um Modeling-Geschichten geht oder so. Mhm. Aber wenn du dann was Organisches haben möchtest, so. Und als wir die ersten Camper-Kisten dann da hatten, dann war das echt so, ey, ultra krass, also wirklich ultra krass.
Weil natürlich ist, führt da nichts dran vorbei. Es ist schon geiler, wenn du jetzt irgendwie ein Halfstack im Proberaum und dann Les Paul, Marshall und
voll.
Du hast direkt halt diesen, kannst dich so ein bisschen anblasen lassen.
Ja.
Das ist natürlich nicht so mit der Mühle. Aber da ist halt ein Unterschied, ob du jetzt selber spielst und so diesen direkten Punch bekommst.
Ja.
Oder ob du, ob das durch ein Mikrofon geht und dann auf irgendwie 1,5 Millionen Watt, was weiß ich, auf jeder Seite in einem Stadion. Da ist es scheißegal.
Ja.
Und da willst du einfach nur, dass das jeden Tag Studioqualität bei Front of House ankommt.
Und klar.
Das geht halt nicht anders.
Nee, und vor allem, ich hole einmal kurz auf, ich bin auch selber noch aktiver Mucker so und als wir jetzt letztes Jahr unser Album aufgenommen haben, das haben wir mit einem Typen aus Holland gemacht, der hat das auch mega gut gemacht und wir hatten die ersten Tracks so quasi hier im Studio in Essen noch gemacht und dann hatte ich ihn gefragt, so, pass auf, ich habe mal 3 Amps quasi jetzt benutzt, ne? Welche Spuren möchtest du haben, als ich ihn dir geschickt habe? Und er meinte, hey, schick mir die Amp-Spuren und bitte auch die DI-Spuren. So, ne? Mhm. Und am Ende, als ich dann ein paar Monate später bei ihm dann war und dann alles dann bei ihm eingespielt habe, was ist da? Da steht ein Camper und du spielst jetzt alles mal einen Camper ein. Und das war's so. Und ich muss gestehen, das ist natürlich auch, finde ich, immer so ein bisschen Musikrichtung manchmal abhängig, aber gerade wenn das in die härteren Sachen einfach geht, also natürlich spiel ich Camper, weil ich höre den ich werde den Unterschied nicht hören.
Also ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt wirklich so den Pepsi-Test macht und ich habe 1 Million Pepsi-Tests gemacht. Ja. Ohne Scheiß. Wir haben, also als wir angefangen haben und Richard, ich ihn dazu überreden konnte, dann halt den Camper auszuprobieren. Wir haben ungelogen vielleicht 1200 Profile gemacht.
Boah.
Also, du musst ja überlegen, wir haben, glaube ich, 1, 2, 3 oder 4 Boxen gehabt. Am Anfang 8 oder 9 verschiedene Preamps, also Mikrofon-Preamps.
Mhm.
Dann, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Mikrofone oder mehr. Und dann allein die Kombination.
Okay. Okay, Wahnsinn.
Und da wussten wir aber auch noch nicht, wie wir haben einfach gedacht, okay, das jagen wir einfach das durch das Ding und dann mal gucken. Aber der Prozess, wie man profilt, ist auch nochmal sehr kompliziert. Also da muss man auch sehr aufpassen, was man da, wie man das tunet im hinterher, wie man die DAW einstellt. Und man muss auch komplett auch alle EQ-Möglichkeiten im Camper intern nutzen und da sehr akribisch sein. Und wir sind dann irgendwann beim Profil gelandet, wo ich gesagt habe, das können wir mit dem analogen System live jeden Tag nicht so reproduzieren. Wir kommen da gar nicht an diese Qualität dran. Mhm. Natürlich hat man dann beim Spielen ist da immer noch so ein bisschen so dieses Kondom-Feeling.
Mhm. Ja?
Aber auf dieser Rammstein-Bühne mit diesem Gitterrostboden und so weiter bist du sowieso so isoliert und so weit weg, dass du das eh gar nicht so 1:1 vergleichen kannst. Deswegen ist es absolut besser, dass das qualitativ hochwertige Profil immer am Start zu haben, als das zu versuchen mit Mikrofon, Preamp und so weiter. Mit jedem Tag ändert sich irgendwie eine kleine Variable und dann musst du gucken, wie du das irgendwie hinfummelst.
Ja.
Spaß ist halt alles.
Voll.
Und man hat natürlich größere Flexibilität, wenn man irgendwas verändern will, wenn man irgendwie einen anderen Effekt einschleifen will oder grundsätzlich irgendwas anders machen will, hat man einfach mehr Möglichkeiten, damit zu arbeiten, als jetzt ein 100.000 Euro Rack-System, wo man nur
ja, also ich
denke, ich habe teilweise, wir hatten ja auf Tour 8 Amps, die gelaufen sind, plus 3 Amps, die spare waren.
Okay.
Das ist so AC/DC-mäßig.
Ja, klar. Ne? Was habt ihr denn vorher mal gehabt, vor Camper?
Also ich arbeite auch immer noch sehr eng mit Sten Skripczuk zusammen aus Dänemark. Der war zwischenzeitlich mal in Hannover. Hat da auch viel für die Scorpions gemacht und so weiter. Ist jetzt, glaube ich, aber wieder zurück in Dänemark.
Ja.
Und der ist, also was so Splitter, Switching-Systeme und so weiter, da geht da nichts vorbei. Also das ist mein erster Ansprechpartner, wenn ich irgendwas Komplizierteres habe, was dann tatsächlich nicht mit dem Camper selber zu lösen ist. Mhm. Und also ich benutze auch immer noch Elemente von dem ersten Scrutsub-System, was wir irgendwie 2009 für Richard gemacht haben, in meinem aktuellen Camper-System. Also zur Zeit fahren wir 5 Camper parallel für die Rammstein.
Das war einmal Telefon, die Ausnahmen, sorry. Eigentlich habe ich das ausgemacht. Verbindung. Ich muss hier mal die Dings rausziehen. Und tschüss. Ich habe die Station nicht rausgezogen. Gutes Gefühl, den Kunden einfach jetzt abzuwürgen. Okay, wir waren bei Switching-Systemen, hat es gesagt. Das war dann, glaube ich, 2009, dass er da
kam. Oder auch, ja, ne? Zum Beispiel, also modern hast du ja immer irgendwie so 3 oder 4 oder auch mehr Frequenzen, die man halt irgendwie verbinden will, damit man nicht ständig irgendwie das Beltpack an- und ausmachen muss. Und dann benutze ich auch immer noch den Scrutsub-Switcher. Oder auch das, das Signal in alle 4, 5 verschiedene Camper zu splitten. Das geht auch über den Scrutsub, über eine Unit von ihm. Und dann habe ich auch noch einen Scrutsub-Looper, für falls man doch einen analogen Effekt entweder vor oder in Send Return haben will. Ja, das Ding wiegt auch immer noch irgendwie 300 Kilo oder so. Oder?
Ich muss so ein bisschen schmunzeln. Ich habe irgendwann, wann war da, 2011, habe ich die Foo Fighters mal live gesehen. Erstmalig und auch letztmalig so. Das war auf der Wasting Lights Tour in Köln. Mhm. Und ich stand halt irgendwo Oberrang. Und fand das ganz geil, weil Dave Grohl dann irgendwann so meinte, also ich finde, muss ich immer noch gestehen, ich finde die Foo Fighters immer noch mega. Und ich musste nur so ein bisschen schmunzeln, weil er dann irgendwann meinte, ey, bei uns, wir sind immer noch purer Rock'n'Roll und bei uns ist alles irgendwie noch analog, geht nur durch den Amp rein und bla und bla und bla. Und du konntest aber dann quasi hinterm Bühnenrand dann nicht gucken, so, ne? Und du hast einfach nur einen Kühlschrank neben dem anderen gesehen. So, ne? Und ich dachte mir auch so, ja, richtig Rock'n'Roll, also klar ist halt alles Rock'n'Roll, ich weiß schon, was du meinst, aber du hast halt trotzdem ein Rack-System an dem anderen natürlich dann stehen. So, ne? Es ist auch nicht einfach nur Plug and Play und fertig. So, ne? Das,
eben, und vor allen Dingen ist das für mich ja überhaupt gar nicht Rock'n'Roll, weil das ist für mich halt, das ist halt nur Kopfschmerz. Ja. Da ist für mich der Camper dann schon fast punkiger, wenn man da einfach dann das Ding, man kann es da reinstecken und bist schneller da, wo du da Krach machen kannst.
Also, ja, es ist auch aufgeräumter, glaube ich, dann, ne? Also weil du halt einfach so, du hast ja eine tierische Arbeitserleichterung. Und ich meine, das muss man auch nochmal sagen, wer spielt heutzutage kein Camper von den großen Bands?
Also aufgeräumter hier ist ja schon okay, aber bei uns musst du überlegen, wir haben 4 von den Dingern, die man hört. Also 2 auf der Bühne und 2, die links und rechts Front of House Signal geben. Mhm. Da gibt es noch einen extra, weil wir dann quasi programmiert man alle Songs durch, die Performances für alle Songs. Und vor der Tour ist eigentlich der größte Kopfschmerz, weil das dauert ewig. Also quasi wie ein Album mischen.
Okay.
Also du musst halt alle Delay-Zeiten und wir versuchen auch zu alternieren zwischen den Sounds, dass man nicht so ein dieses Ermüdungsgefühl bekommt, gerade mit Emias, über eine Setzeit von über 2 Stunden, hast du halt irgendwann, wird das ein bisschen öde, wenn das immer der gleiche Sound ist. Also das alternieren wir auch zwischen verschiedenen Presets. Und natürlich auch haben unterschiedliche Sounds für die verschiedenen Tunings und so weiter.
Ja.
Dann muss man gucken, dass man die ganzen Effekte und also Reverb und Delay wird immer, je älter ich werde, desto mehr akribisch muss man damit werden, wenn man auf einmal. Der Grund, warum solche Platten wie Highway to Hell oder Back in Black so gut klingen, ist, weil die halt unglaublich smart waren, was Reverbs und Delays angeht. Und naja, also was ich sagen wollte, es ist so viel Punkrock ist dann dort doch nicht, weil es ein elender Krampf ist. Also man hat teilweise 3-4 Wochen am Programmieren vorher, bis man wirklich so denkt, okay, jetzt können wir damit mal zum Proben gehen. Und dann beim Proben muss man auch noch jeden Tag immer noch mal so 2-3 Stunden programmieren, weil dann kommt der Künstler mit einer langen Liste, hier das und das, das muss geändert werden. Und bis du das dann halt eine Mickey-Maus-Menü da einprogrammiert hast, da hast du dann auch genug für den Tag.
Ey, kann ich verstehen. Das ist dann halt nicht nur irgendwie so, da kannst du nochmal so ein bisschen EQ-Regelung oder sowas machen. So, ne?
Sondern halt nicht nur eine Mühle, sondern halt sind dann halt 4 bzw. 5. Und dann haben wir natürlich auch noch für den Bühnensound, wir haben ja auch noch 2 Rectifier auf der Bühne.
Oh,
ich halt, ja, meinte, okay, weil wir es halt können. Ja,
kann man so sagen, ja.
Mit Sky von Hoff, der daran arbeitet. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, Name sagt mir.
Den müsstest du eigentlich mal ziehen für deinen Podcast.
Gerne.
Auf jeden Fall haben wir dann echt mit Gewalt versucht zu gucken, kann man die Camper, die zwar mit einer Mesa Boogie Endstufe laufen,
jo.
Wie nah kriegt man die jetzt an die echten Rectifier dran? Mhm. Und wenn du mich fragst, ist viel geiler, ehrlich gesagt. Das ballert so hart, gerade für die Brett-Songs, da kommen die echten Rectifier nicht mehr mit. Aber ja.
Wenn die, Wahnsinn, wenn die die Kopie in Anführungszeichen das Original überholt. Wahnsinn.
Wenn man sich das Ding ausprobiert und so nach so 2-3 Wochen sagt, ah, das ist nichts für mich, dann kann ich nur sagen, ihr habt ja nicht hart genug probiert oder habt euch nicht wirklich damit befasst. Viele Leute haben die falsche Auffassung, dass der Camper wie ein
Röhrenamt ist. Ja,
das
genau.
Es ist immer nur so eine Art, das ist vom Bio-Unterricht, wenn man halt so eine Zwiebel
schneidet.
Ja. Und das, was du da gerade hörst, ist dieser Polaroid Knipser.
Ja.
Von dem Amp in dem Moment mit dem Mikrofon, mit den ganzen Komponenten, die damit in der Kette drin sind. Und das ist das Magische an dem Ding, aber gleichzeitig auch der Fluch, weil das verstehen die meisten
nicht. Ja, ich geb dir zu 100% recht, weil ich weiß, als wir die ersten Campers im Shop nochmal hatten und wenn du die Dinger verkaufst, musst du dich ja damit auch auseinandersetzen, logischerweise so. Ne? Und ich habe das bei so vielen Leuten dann gehabt, die haben dann die Erwartung, wie ich dann daran quasi, auch man steckt das rein, dann geht das schon so. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir auch so, natürlich geht das nicht. So, du musst dich schon mal damit auseinandersetzen, dass du einen Computer, den du hast. So. Und das ist jetzt nicht, ich habe mal mit einem Olli Kaminski den Vergleich gehabt, irgendwie so ein alter Röhrenamp ist wie so ein, ich habe ja so ein 190er Benz, ein altes Auto, wo du noch gerne mal gut was verändern kannst, was jetzt alles nicht so schwer ist, weil da ist nichts Digitales drin, so, ne? Mhm. Aber sobald wir jetzt in Camper-Richtung gehen oder ob es jetzt von 9-6 ein Helix ist oder sowas, ey, du musst dich damit auseinandersetzen. Und es fing schon damit an, so eine super Kleinigkeit, ich habe das Ding mal angeschlossen, dann dachte ich immer so, warum klingt das alles so komisch belegt? Also so, ne, über eine Box da gespielt. Und dann einfach irgendwann ein bisschen mal hintergestiegen ist, alles klar, mach mal die Speaker-Simulation raus, weil sonst klingt das alles so, als ob du über den Amp noch eine Decke gehangen hast oder gehängt hast. Klingt überhaupt nicht geil, aber wenn du dich damit dann näher auseinandersetzt und dann
ja, ist sowieso. Das Hammer. Was mir immer wieder auffällt, was die Leute überhaupt nicht verstehen, ist, da gibt es immer diese typischen Typen, die haben 5 oder 6 High-Gain-Amps zu Hause.
Ja.
Aber haben wir eine Box, wo wir aber nicht verstehen, dass die Box an sich einen viel größeren Einfluss hat auf deinen Sound und auf diesen Punch, gerade für so moderne Metal-Sounds,
ja,
als der Amp an sich. Also kauf dir lieber 6 verschiedene Boxen.
Jo.
Also, das schneiden die Leute nicht.
Nee, also ich glaube, weil die Erwartungshaltung auch dann da so ein bisschen anders natürlich dann auch ist. Und das geht dann immer oft so, klar, man will, dass das Ding jetzt funktioniert, bla bla bla. Und ich kenne natürlich auch genug Leute, die dann gesagt haben, ey, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dann kann man das auch. Aber wie gesagt, setz dich damit erstmal auseinander. Es ist halt was anderes.
Ich kann nur sagen, es hat für mich fast, jetzt nicht lügen, 5 oder 6 Jahre gedauert, bis wir an dem Punkt waren, dass wir dachten, oh wow. Mhm. Ey, das ist jetzt geil. Und wir waren ganz oft schon an der, ach Mensch, ey, irgendwie, vielleicht ist es doch nicht. Und, na, Man darf halt nicht aufgeben.
Genau, man darf nicht aufgeben. Und man muss dann einfach die ganze Zeit machen. Und ich glaube, wenn man da einem, also ich habe auch immer noch keinen Camper. Das liegt aber dann immer noch daran, weil ich denke so, okay, sind noch andere Sachen, die ich mir gerne kaufen würde und bla und bla und bla. Aber nichtsdestotrotz ist die Überlegung, sich mal einen Camper zu holen, die ist einfach da und ich weiß, dass ich da Bock drauf habe, weil einfach eine unglaubliche Erleichterung ist. Was ich richtig cool finde, das will ich auch gerne mal betonen, ich muss da auch an den, kennst du den Tag von den Deftones Smashing Pumpkins, Drew Foppy? Mhm. Also ich kenne ihn jetzt online nicht persönlich so, ich hatte den auch mal podcast-technisch angefragt, aber weil ich sagen will, weil ich den durch Instagram ein bisschen kenne und der ist für mich auch immer, oder der hat das mal auf den Punkt gebracht, der meinte einfach, ey, als Tech musst du heutzutage, wenn du mit Camper oder sowas arbeitest oder mit digitalen Sachen arbeitest, du musst alles einmal können. So, also mhm. nicht nur, dass du irgendwie ein paar Gitarren fit machen kannst, dass du da das Ding einfach anschöpfst und fertig, sondern du musst dich damit auseinandersetzen und vor allen Dingen auch dann so tief in die Materie reingehen. Das hat der Olli Kaminski auch
gesagt. Vor allen Dingen auch Monitoring wird dann halt so immens wichtig, also weil halt alles ist in ihr und ja. Um diesen klaustrophobischen Effekt zu vermeiden, der dann halt stattfindet, wenn er einfach nur so stumpf, ich suche jetzt mal mein Lieblingsprofil, was mir irgendwo im Internet runtergeladen hat.
Ja, genau.
Und dann gehe ich auf die Bühne und auf einmal höre ich mich nicht mehr, weil der ganze Lärm um mich rum alles platt macht.
Ja.
Da machst du eine ganz andere, eine neue Dose Thunfisch auf.
Genau. Und es ist ja ein Zusammenspiel einfach. Und ich meine, ey, das müsstest du mir jetzt beantworten, da fehlt mir schon ein bisschen die Relation, wie viel die Produktion bei Rammstein ist ja riesig, oder nicht? Also wie viele Leute arbeiten da einfach, um das alles soundtechnisch funktioniert, wie viele Leute arbeiten da zusammen?
Sound? Oder insgesamt?
Ja, insgesamt vielleicht einfach so das, was jetzt auf der Bühne, was soundtechnisch passiert, mal alles andere anstatt Bühnenbau und sowas mal rausgenommen. So.
Ich will jetzt gar nicht lügen. Ich glaube, ohne Trucks hatten wir auf der letzten Tour 6 oder 7 Busse.
Alright.
Das ist dann nur das Personal zum Mitfährt. Dann hat man aber auch noch die ganzen LKW-Fahrer und so weiter. Ja. Aber ehrlich gesagt, das müsste ich jetzt nachgucken. Das weiß ich aus dem Kopf gar nicht.
Nee, aber es ist
aber ich glaube so, ich denke mal, mit dem ganzen Local Hands und was da sonst noch so dazu kommt, kannst du, glaube ich, so rechnen, so 250, 300 Leute oder so.
Alles klar.
Also ich oh Mann, jetzt werde ich bestimmt gleich, wenn das auch gehört, dann irgendwie 100% weiß ich es nicht. Aber es ist unfassbar viel. Also so, dass du halt keinen Überblick mehr hast, was
genau, also deswegen, und da muss das ja alles auch so, ich meine, die Produktion muss ja einfach auch stehen, so, ne? Und da passiert einfach so viel auf so vielen Ebenen. Und wenn das nicht läuft, und da muss man sich, ich finde es dann immer richtig gut, wenn man, also auch logischerweise auch dann auch geil, wenn man sich dann so akribisch damit auseinandersetzt. So und auch einfach dann so.
Früher, bevor das digital, das Camper-System, ich hatte ein oder zwei ISO-Boxen. Mhm. Dann hatte ich noch so ein kleines Zelt hinter der Bühne. Mhm. Wo eine 4x12er drin stand. Das heißt, du hast 1, 2, 3, manchmal sogar 4 verschiedene Mikrofonsignale. Das baust du auf, dann spielst du und denkst, komisch, klingt ein bisschen komisch. Dann drehst du so ein bisschen dran rum und jedes kleinste, ich wollte gerade ein schlimmes Wort benutzen, aber jede kleine Veränderung macht halt hinten raus teilweise einen großen Unterschied und da kannst du teilweise dann mal eine Stunde oder zwei mit verschwenden, da das hinzumogeln. Mhm. Und dann auf einmal im nächsten Venue funktioniert es von alleine. Also, und diesen Stress nicht mehr zu haben jeden Tag, ey, das ist der Camper auf jeden Fall wert.
Ey, voll. Also, ne, und ich muss, weil ich habe die, ich glaube, ich habe die Story schon immer so ein paar Mal irgendwie mal im Podcast fallen lassen, weil ich das so geil damals fand. Ich glaube, das war irgendeine Rammstein-Show beim Ring in den letzten Jahren, die ausgefallen ist wegen einer, ich glaube, es war 2019.
Hurricane?
Nee, nicht Hurricane, es war wegen einer Bombendrohung, musste Rammstein nicht spielen.
Rock am Ring?
Genau, Ring, ja, ja. Mhm. Und ich habe dann irgendwie, es war dann Rammstein, können die spielen, so, ne? Und mir war in dem Augenblick schon klar, alles klar, Rammstein werden diese Show auch logischerweise nicht einen Tag später nachholen können. Das ist einfach logistisch nicht möglich. So. So. Und aber trotzdem hast du dann immer in den Kommentaren dann immer so darunter dann von wegen, ja, hier, die Broilers, die konnten nämlich auch an dem Tag nicht spielen, die können die Show ja auch nachholen, einen Tag später, warum können die das, warum können Rammstein das nicht machen? Und ich sag mir immer so, sind die Leute doof? Also ich meine, man muss doch ungefähr, man muss das doch nur mal, man sieht das doch, wie viel Produktion dahinter steckt. So, wie soll das funktionieren? In dem Augenblick, wo die Show gecancelt worden ist, seid ihr wahrscheinlich schon alle direkt, obwohl, nee, die Produktion muss dann zwei Tage später für einen Park oder sowas dann stehen. Das geht ja nicht anders.
Genau.
So, und so. Und ich finde das, also vielleicht muss man manchmal nicht so tief drin sein, aber trotzdem denke ich mir, warum checkt ihr das alles nicht? Das ist doch.
Ja, gut, ich meine, das haben wir jetzt ja vor Augen geführt bekommen, wie viele doofe Leute es gibt.
Oh ja.
Mit dieser Pandemie.
Und oh ja.
Das ist einfach ein Fakt, den man nicht leugnen kann.
Nein, leider. Das ist schlimm. Ja. Aber ich finde es, also verstehe das nicht falsch. Ich finde das natürlich, ich finde ja die Folgen, die ich halt immer mache, ich will ja, dass das um die Person halt immer so ein bisschen geht, aber trotzdem, ich will den Rammstein-Talk jetzt auch gar nicht zu groß halten, weil das soll nicht primär um Rammstein gehen, sondern halt das, was du halt dann da machst. Und trotzdem finde ich das natürlich auch interessant.
Lässt sich ja nicht so richtig trennen, ne?
Bitte?
Lässt sich ja auch nicht so richtig trennen.
Also. Nee, ja, genau. Also du machst das ja aber auch schon so, dass du da quasi auch so, ohne dass ich dich da frage, ja aus dem Rammstein, Imperium wollte ich schon sagen, Kosmos, also ein bisschen was erzählst. Wie sieht das gitarrentechnisch in der ganzen, also ist halt ESP alles, ne? Was der Richard spielt, jo. So. Mhm. Was habt ihr da, also wie ist so ein Fuhrpark, was wird mitgenommen?
Hat sich eigentlich über die Jahre nicht so richtig groß verändert. Also wir haben drei verschiedene Stimmungen. Mhm. Und da haben wir halt eine Hauptgitarre und eine Spare für ihr, das macht dann sechs. Dann haben wir für bestimmte Songs nochmal Spezialgitarren. Also für Sonne, weil es halt so extrem heiß ist, haben wir nochmal eine extra Gitarre.
Okay.
Dann haben wir gibt's immer mal einen Song, das ändert sich auch hier und da von Tour zu Tour, wo so ein Flammenwerfer auf die Gitarre drauf geschraubt wird. wo sind wir jetzt? Bei 8, ne? Und dann haben wir immer noch mal 2, 3, die noch so mitfliegen, weil die ein bisschen anders aussieht.
Ne? Ja.
Dann hat man eine weiße jetzt auf der letzten Tour, weil das halt fürs Outfit passt. Eine meiner Lieblingsgitarren, die das war eine der ersten ESP-Prototypen, die Richard bekommen hat. Die fand er immer gut, aber der Hals war immer so ein bisschen, da war irgendwas. Und dann haben wir den nochmal abschleifen lassen und die ist dann halt neu lackiert. Mhm. Und dann halt weiß und hat durch Zufall halt gepasst für das Outfit.
Mhm.
Komischerweise klingt die halt extrem gut in der C-Stimmung, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil C immer so ein bisschen abkackt im Vergleich zu E oder D.
Gebe ich dir voll recht. Ich habe dann, also klar ist natürlich, viele Leute verwechseln manchmal mal dann damit, wenn man dann sagt, oh, ich will die Gitarre gerne tiefer stimmen und dann ist die wirklich low, dass dann immer, dass man dann sagt, naja, es klingt doch alles fetter. Manchmal ist nicht, dass das alles fetter klingt.
Wenn du zu Hause für dich selber in deinem Kinderzimmer auf dem Bett jams, dann klingt das natürlich fetter. Aber in einem größeren Kontext mit einer Band und so weiter hast du da halt schnell so dieses Hauflach.
Ja, genau. Mhm.
Schlamm viel. Also ich war, weiß ich nicht, Anfang der 90er Jahre also in meinem Umfeld einer der einzigen, die überhaupt so mit diesem Drop-Tuning und so weiter experimentiert haben. Also ich habe dann auch schon relativ früh mit SIT damals zusammengearbeitet und die haben mir Custom-Sätze gemacht. Grüße an Stefan Kühn von Sound Service. Und weil zu der Zeit, da haben die Leute, weiß ich nicht, weiß ich, Sepultura haben, glaube ich, das Dickste, was sie kriegen konnten, war so eine 56er.
Eine E-Seite dann, ne? Oder?
Ja. Und das haut natürlich nicht hin. Und dann war es für mich halt ganz wichtig, dann irgendwann eine Seite zu finden, die halt schon von Natur aus halt eine stärkere Spannung in sich hat. Mhm. Weil wenn du einfach nur dicker und dicker wirst, macht das klanglich andere Probleme.
Ja.
Also ich bin auch immer ein Fan eigentlich von dünnen Seiten, so CC-Top-mäßig.
Fürs Light 836.
Ist halt nur immer nur dicker, ist nicht unbedingt immer besser.
Ja.
Also, so Leute wie Brian May oder Billy Gibbons, das ist eher so mein persönlicher Geschmack.
Mhm.
Aber also da ist auf jeden Fall in den letzten Jahren viel mehr passiert, dass die Seitenhersteller halt da auch noch so ein bisschen das angepasst haben und in sich eine steifere Seite, die nicht unbedingt so viel dicker sein muss,
ja,
für die Low-Tunings und so weiter. Aber selbst dann, wenn das alles passt, muss man trotzdem auch noch mal gucken, wie der Sound an sich ist, wie die Gitarre klingt, wo die Mitten landen, um sich halt gerade im Rammstein-Kontext jetzt hier speziell nicht zu sehr abzukacken im Vergleich zu den anderen älteren Songs.
Ja. Es ist ja, also ich habe das, ach keine Ahnung, gebe ich dir völlig recht, ich bin auch ein Freund eigentlich von dünneren Seiten. Ich mag das so Standard-Tuning halt immer irgendwie 9 auf 46, also auch jetzt nicht das super dünne, so, ne, aber gerade im Diskant-Bereich stehe ich da total drauf, auch bei der Solieren angeht, weil man weniger Widerstand hat, du musst einfach nicht so kämpfen.
Ja, man muss aber auch trotzdem Kontrolle über den Ton haben.
Das ist halt voll.
Das größte Problem. Man kann halt runterstimmen, auch mit dünneren Seiten, aber man muss dann halt auch spielen können.
Also genau.
Dann kann man sich halt alle alte Black Sabbath Sachen anhören, der Typ hat, der kann das halt.
Ja, du musst ja auch wissen, so wie fest musst du dann drücken und so weiter. Du verziehst vielleicht dann auch manchmal schneller. Und klar, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, also ich meine, gut, wir zocken bei uns im Bandtuning, zocken wir auf Drop C. Da habe ich auch mal lange 10 auf 46 immer nur gemacht, aber dann haben wir auch angefangen, die E-Seite noch tiefer zu stimmen. Und danach sagst du, okay, das geht jetzt nicht mehr, das ist scheiße. So. Und weil dann hast du wirklich diesen komischen Detune-Effekt, weil ich auch einen recht festen Anschlag habe. Das klingt dann kacke, aber ich bin auch kein Freund von zu dicken Seiten. Ich komme damit nicht so richtig, also ich stehe da einfach nicht richtig drauf. So, ne? Und aber trotzdem, ey, wie wichtig Seiten einfach auch sind. Und vor allen Dingen auch ist es heutzutage so, du kriegst ja alle Stärken, also jeden Zwischenschritt. So, es ist Wahnsinn. So, dass ob halt irgendwie nochmal 9,5 auf, weiß ich nicht, 45, 5 oder whatever bekommst.
Ja, aber die Seitenstärke an sich ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor. Was halt im Endeffekt wichtig ist, ist, wie das Einschwingverhalten ist, wie die wie viel Spannung unter der Frequenz jetzt am Hals anliegt und so weiter.
Ja, klar.
Und da gibt es halt himmelweite Unterschiede. Also
total.
Da kommt man auch nicht drum rum, als es auszuprobieren. Und ich habe natürlich auch vielleicht auch durch den Rammstein-Hintergrund mehr Möglichkeiten, da den Leuten auf den Zwicker zu gehen und sagen, mach mir das mal los. Ja, also, und das ist eine Sache. Dann fängst du, also die Seiten, ne, die Gitarre an sich und Amps und Boxen und Preamps, Mikrofone, lalala und Pickups. Versuch mal 10, wir haben jetzt 10 Gitarren auf der Tour dabei.
Ja.
Wir haben teilweise dann mal halt Sessions gehabt, wo wir tagelang Pickups gegeneinander verglichen haben. Was das für eine Nerve ist. Also
Ein- und ausbauen,
du musst die Seiten wieder zumindest lose kriegen, damit du
ja, genau,
rausziehen kannst, dann musst du dann wieder alles so einstellen, dass das halt spielbar ist. Dann rekorden und dann gehen dann gleich mal. Da ist so viel Zeit dazwischen, dass du die nicht, eigentlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen kannst.
Nein, also, du musst das erst, genau, du musst das aufnehmen, weil sonst spielt ja dein Gehör irgendwann Streich, weil du denkst dann irgendwann so.
Und dann willst du es aber auch nicht glauben, dass jetzt auch. Wir haben den größten Teil der letzten fast immer EMG-Picker fragen. Und die sehen halt so, so modern aus, aber sind halt innen drin halt doch ganz normaler, gewickelter Pickup. Und die haben halt eine wie nennt man das? Da ist das Spektrum von klingt gut oder klingt naja, so lala, ist ganz schön weit.
Ja, und das stimmt.
Deswegen haben wir jetzt vor ein paar Jahren gewechselt zu Fishman, weil die werden quasi wie so 3D geprintet. Mhm. Und die haben tatsächlich das eliminieren können, diesen dass man mal einen Montags-Pickup dabei hat.
Ja, verstehe ich, ja.
Und das war für mich auf jeden Fall sehr reizvoll und die sind auch extrem progressiv, was so kleine Veränderungen angeht, wo wir halt große Schritte machen können für unseren Sound mit den Pickups.
Vorher war EMG, ne? Oder? Mhm. Jo. Ich meine, okay, also bin ich auch, ich habe nie persönlich EMG gespielt, war immer so ein, ey, nicht ein
Fan von. Ich will jetzt auch nicht auf EMG haten.
Das voll, nein, das will ich auch gar nicht sagen.
Ich sag halt nur, das ist halt wie bei jedem anderen analogen Pickup. Wenn der halt richtig da, du musst halt den Draht haben. Kannst du mir nicht erzählen, dass die immer den gleichen Draht überhaupt zur Verfügung haben? Und dann muss der auch noch immer noch mit der gleichen Spannung, mit der gleichen Geschwindigkeit und so weiter.
Genau.
Das ist fast unmöglich zu realisieren, da halt so ein stabil gleichbleibendes Produkt.
Was reproduzierbar ist, da ist die Streuung dann einfach dann größer. So, ne? Das ist, glaube ich, so das Ding. Und ich meine, ich habe auch, wie gesagt, festgestellt, ich bin mittlerweile, das ist so eine, ich bin ja Lichtjahre von Endorsements entfernt. Mhm. Ich habe mir aber trotzdem, weil ich Bock auf die Dinger hatte, jetzt auch mal mir das zweite Pärchen Fishmans Pickups geholt, weil ich dann doch auch in unserem Kontext auch mal gerne so ein paar cleane Passagen oder sowas habe. Und das hat mich halt immer so ein bisschen bei EMG trotzdem gestört, weil so ein richtig, ich habe damit nie einen guten clean Sound hinbekommen. So, ne? Das ist immer für mich
allgemein
bekannt. Genau, so, ne? Wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich Kirk Hammett, Herbie, der
nach dem Spanners anstimmt.
Nein, natürlich nicht. Ist auch völlig in Ordnung. Aber da dachte ich mir so, boah, ne, das geht einfach nicht. Will aber trotzdem High-Game-Pickup haben und das kriegen diese Fishmans mit den Voicing-Systemen einfach oder mit diesem Switch noch hin
richtig gut hin. Wenn du mich fragst nach einem Game-Changer in den letzten paar Jahren, also neben dem Camper, ist das für mich einer der größten Fortschritte. Also, dass die halt zum Beispiel einen Humbucker anbieten können, der tatsächlich einen glaubhaften Single-Coil-Ton gleichzeitig anbieten kann mit einfach mit so einem hier.
Beschuldigt die einfach.
Genau. Das ist wirklich gut.
Voll, gebe ich dir voll recht. Und vor allen Dingen auch, ich finde die sehen richtig gut aus. Also so, die sind gut designt. Und vor allen Dingen ist ja Fishman eigentlich noch viel mehr dafür bekannt gewesen, im Akustikbereich mal Sachen zu machen. So, ne? Du kennst die schon jahrelang immer, ne? Dass die Loudboxen machen, ne? Dass die Preamp-Systeme, Onboard-Preamps machen und so weiter und so fort. Und Fishman ist immer eine Referenz, weil die Dinger sind auch nicht günstig, so, aber die klingen einfach gut. Und dann kommen die auf einmal mit diesen Fluence auf den Markt und ich dachte so, alles klar. Und vor allen Dingen auch, wie viele beinharte EMG-Spieler oder Endorser einfach irgendwann, du kriegst fast nicht alle, aber die haben schon viel, sind zu Fishman rüber gewechselt. Richtig viele.
Ja, weil es ist das erste Mal seit 30 Jahren, kann man schon sagen, ne? Oder länger, eine Alternative gibt, die tatsächlich was anbietet, was funktioniert. Also diese ganz anderen Kram, Leistbar oder wie es auch immer heißt, das war eigentlich alles das einfach nur mehr Output oder mehr Bass oder Pumpe, das will ja keiner haben.
Ich kenne die ich kenne das von Sima Duncan hat noch diese Blackouts im Programm. Und da hatte ich mal, auch schon Jahre her, für einen Kunden mal ein Pärchen verbaut und dachte so, okay, aktiver Pickup wird wahrscheinlich wie ein EMG klingen. Und dann haben die aber auch noch so eine, du kannst noch den Kontakt mit so einem Unterbrecher quasi, kannst du noch den Blackout in zwei verschiedenen, also entweder klingt der richtig heiß oder nur ein bisschen heiß so. Also kannst du das noch ändern. Und ich habe das eingebaut und ich dachte, das Ding ist im Arsch. Also weil der hat, also wirklich, der hat so viel Wumms und Output gehabt, dachte ich so, wer will das haben so, ne? Und alles Geschmackssache. Ich glaube, den einzigen großen Gitarristen, den ich kenne, der glaube ich, Duncan Endorser mit den Blackouts, das ist Nick Thompson von Slipknot. So, ich glaube, der spielt ihn ja noch, wenn mich nicht alles täuscht. So.
Aber der spielt aber auch immer sehr relativ konservative Amps,
ja.
die er wahrscheinlich dann auch hart anblasen muss. Das ist dann im Prinzip wie so ein eingebauter Tube Screamer.
Ja, genau, ist ja auch sehr beliebt, das stimmt. Hm? Das ist wahr. Nee, aber Fishman ist voll. Also die sind, wie gesagt, ich bin da schon großer Fan von. Gefällt mir. So. Lieferzeit ist natürlich gerade alles sehr schwierig, wie bei allen Herstellern. So, ne?
Ja.
Muss man auch dazu sagen. Aber voll. Ich wollte gerade irgendwas noch sagen. Ich glaube, das war, obwohl, nee, Seiten hatten wir, glaube ich, schon. Aber ich habe Faden verloren, was Seiten anging. Ich musste das, hat Dunlop eigentlich noch, Seiten machen die noch, ne? Oder?
Ja.
Okay. Weil ich weiß nämlich noch so, ich glaube, den Zach Wild hat, glaube ich, auch relativ viel, weil der auch mal, ich weiß nicht, ob der noch bei Dunlop ist, weil der alles mittlerweile für sich selbst baut. So. Da gab es ja noch diesen Zach Wild Signature-Satz, glaube ich, mit einer 70er E-Seite oder irgendwie.
Also wirklich. Der hat so eine eigentlich normale Gitarrenstimmung dann, aber mit einer auf B oder so runtergestimmt. Ich weiß gar nicht, wie er das genau gemacht hat. Ob denn die anderen Seiten normal gestimmt waren oder so, habe ich nie so richtig schneiden können, was da wirklich der Punkt bei der ganzen Geschichte war. Müsste ich eigentlich mal die Jungs fragen.
Ich wusste halt immer nur, wie gesagt, ob der jetzt noch da bei, obwohl Dunlop müsste der eigentlich noch sein, weil er baut keine eigenen Effektgeräte, glaube ich. Das macht er nicht. Der baut nur Amps und lässt Amps und Gitarren bauen. Und ich weiß halt immer, wenn mal Leute gefragt haben, oh, ich würde gerne mal den Zach Wild ausprobieren, habe ich auch mal gefragt, okay, bevor ich dir den jetzt verkaufe, dir ist schon klar, dass man die Gitarre einmal auf diesen Satz definitiv umbauen muss, weil wenn du jetzt irgendwie die auf deiner Epiphone mit deinem Plastiksattel oben drauf knallst, glaub mir, der Sattel ist danach im Arsch bei der E-Seite. Es geht einfach nicht anders. Aber genau, der hat auf jeden Fall auch damals auch eine so der ersten oder krassesten Sechsseiter-Sätze. Ich meine, mittlerweile sind ja auch so, ey, Siebenseiter, Achtseiter, du kriegst ja alles. Also es ist ja...
Ich habe damals das erste Mal bei Holger in der Werkstatt, also bei Sandberg, meine Mechaniken aufgebohrt habe, damit ich überhaupt da irgendwie das Gepäck drauf ziehen konnte.
Stimmt. Muss man voll offen machen. Das ist richtig. Das... Ja.
Also ich habe auch mal einmal so einen Sperrzusatz kaputt gemacht, weil da noch die diese Murmel oder was da drin ist.
Ich weiß. Mhm. Dieser, so ein Stift ist das, glaube ich, so, der nach oben fährt, meine ich. Der ist dann hinten, den habe ich auch schon mal verloren, musste ich auch stundenlang das Ding dann suchen. Sperrzel habe ich leider nie so richtig gekickt, weil die Seiten immer da oben für mich zu krass abgeknipst haben, dass ich die, wie oft mir da schon eine Seite mitgerissen ist, an Locking-Mechaniken. Was hältst du von, wenn wir mit Evertune, hast du da schon mit zusammengearbeitet?
Na, ich habe nicht so richtig, wir haben für Richard jetzt ein paar machen lassen. Die hat er jetzt seit letztem Jahr.
Ja.
Seit letztem Jahr, also ich war einmal im August da und hatte so ein bisschen mit dem Ding probiert. Es ist so ein bisschen, ich verstehe das, im Studio kann man damit bestimmte Sachen halt super machen. Killt natürlich so ein bisschen so den Vibe.
Ja.
Aber ich muss das zugeben, ich habe nicht die Chance gehabt, jetzt mich da länger intensiv mit zu beschäftigen. Also ich sehe das, dass das viele Leute das annehmen und das auch geil finden. Ich habe auch macht in einem bestimmten Umfeld auch Sinn. Aber wenn halt dann trotzdem Ich weiß nicht, wie gut man das einstellen kann, dass man halt so ein bisschen trotzdem ein bisschen Vibrato hat und ein bisschen viel, ohne dass man halt diesen Effekt total verliert. Dass die, ja. Und da würde ich gerne ein bisschen intensiver mich ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich war halt jetzt durch die Pandemie auch seit August nicht mehr in Berlin und hatte auch jetzt nicht mehr die Chance, mich weiter damit zu beschäftigen.
Nee, ey, kann ich voll verstehen, ist ja auch alles auch ein bisschen schwierig, aus Gründen der Pandemie. Kann Ihnen nur sagen, also ich meine, ich habe jetzt mittlerweile, ich muss gestehen, so im Brückenbereich, wenn man so in diesem Gitarren-Pimp-Ding drin ist, ist auch nochmal Evertune, das ist schon krass. Also dadurch, dass das halt alles reinste Mechanik ist, so nichts Digitales, ist das schon echt gut gemacht.
Das ist faszinierend. Also das auf jeden Fall. Das finde ich super. Das ist, ist für mich so ein bisschen so das Äquivalent von wie die Cola-Dose konstruiert ist. Dass du halt einfach da so diesen Nippel ziehst und das,
ja, genau.
Das genau an der gleichen Stelle immer. Also das finde ich faszinierend. Also das ist abgesehen davon. Also das. Ich weiß noch nicht, wie ich da mir das für mich nutzbar machen kann, dass man halt mit so einem gewissen Ausdrucksvermögen spielen kann, ohne dass es halt total wild wird. Also, ja.
Ja, du, ich sag mal so, ich habe jetzt die zweite Pfanne auch mal zum Evertune-Umbau dann da, also die dann nachträglich reinkommt, so, ne? Das ist natürlich wirklich Plackerei bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Also das heißt Plackerei, aber da kannst du wirklich einmal richtig gut loslegen. Und wenn das dann fertig ist, ist das schon cool, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt auch.
Vor allem kannst du dann nicht sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, will ich doch wieder das andere haben.
Genau, ja, kannst du machen, aber dann kannst du nochmal die gleiche Kohle reinstecken. Also das ist eigentlich fast unmöglich, wieder zurückzubauen. Dann kannst du alles auffüllen, aber dann ist die Gitarre ja wirklich komplett durch. Und das, wie gesagt, nachträglich zu machen, ist schon sportlich. Ich finde es aber trotzdem krass so, weil das ist jetzt auch für einen Kunden, der dann damit ins Studio geht. Und wie du schon sagst, das sind auch diese Studio-Jobs manchmal, wenn man dann komplett dieses Bandless einstellen möchte, dass du einfach, du hast, es ist ultra clean. Also ultra clean, du hast halt keine, es verzieht sich nichts so. Ich meine, ich muss gestehen, wenn ich natürlich jetzt ein Vibrato machen möchte, das geht natürlich dann nicht. Da denke ich dann auch so, okay, das ist irgendwie strange.
Für mich so ein bisschen fühlt sich das so an wie so eine Nintendo-Gitarre. Das, was die Gitarre ja ausmacht, ist, dass es ein unperfektes System ist.
Ja.
Gerade mit Bünden. Es ist, ist unmöglich, eine Gitarre, das Setup so zu machen, dass die quasi wie so ein Piano.
Genau, das ist exakt.
Das heißt, genau. Und das zu eliminieren, ist eigentlich doof.
Ja.
Warum würde man eine Gitarre spielen? Dann kannst du auch
Keyboard spielen.
Ja.
Ja. So ein Running Gag ist ja immer so, dass du den Leuten manchmal den Zahn ziehst und sagst, ey, ganz ehrlich, das ist eine Gitarre, das ist kein Keyboard. Es ist einfach, du hast diese du kannst alle Stressfaktoren, hatte ich mit Tom Bartels auch mal einen guten Talk drüber gehabt, über Mechaniken, warum alles so, selbst die guten Mechanikenhersteller, dass du immer noch mal, du hast leichte Sprünge noch mal drin. Bei der Übersetzung, es läuft nicht alles zu 100% gut. So, ne? Das hast du beim Banjo, da ist das wirklich echt krass, weil da wird dich die Übersetzung gefühlt 1:1 ist. Du drehst an der Mechanik und es passiert sofort was. Da musst du dich auch noch mal richtig rantasten. Aber am Ende bleibt halt eine Gitarre und du kannst halt alles nur so bedingt optimieren. Auf der anderen Seite denke ich manchmal auch, oder Peavy hat mal eine Gitarre, glaube ich, auch mal draußen, die dann auch komplett digital lief, da konntest du auch dann umschalten und dann, egal wie die Gitarre gestimmt war, das Tuning wurde einmal komplett so runtergepusht. Das ist richtig krass so, ne? Vor allen Dingen haben wir dann auch einen Test gemacht, wir haben die Gitarre dann komplett einmal verstimmt, dass die komplett out of tune war und die klang trotzdem zu 100% so, wie es sein soll. So, ne? Aber es will ja keiner. Es reicht, wenn im Amp-Bereich alles digital ist, aber die Gitarre soll halt mehr oder weniger noch analog bleiben, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, immer noch
möglich. Also ohne jetzt innovationsfeindlich zu sein, ich bin immer noch bereit, mich dann noch intensiver zu beschäftigen und zu gucken, okay, wie weit kann man sich das nutzbar machen und trotzdem noch so ein bisschen den Vibe zu behalten. Aber da habe ich noch nicht die Chance gehabt, mich da intensiver mit zu beschäftigen.
Ja, das kommt ja wahrscheinlich. Ich meine, aber ich gehe mal davon natürlich jetzt auch, wenn du sagst, dass der Richard jetzt irgendwie ein paar von ESP bekommen hat, da muss man sich damit ja auch erstmal mit den Dingen auseinandersetzen, bevor man sagt, man nimmt jetzt mit für die Shows. Ne? Das ist ja.
Ja, das ist bis jetzt nicht geplant. Also es ist jetzt so, dass wir, also Sky und Richard haben die im Studio benutzt. Mhm. Ich mache natürlich, du musst nicht ständig immer das Tuning machen. Also, mhm. Aktivisch dabei sein und
warte mal, die Kaffeemaschine geht im Hintergrund gerade aus, falls da die Leute nur hören. Ja, genau. Nee, also du, klar,
ich hole mir mal einen Kaffee. Ich nehme
das mal mit. Ey, kein Problem. Wir können auch, wenn du magst, eine ganz kurze Pause eben machen, wenn das für dich in Ordnung ist. Das ja, geht das, auch.
Lass es lieber mal durchziehen.
Ey, auch gut. Ey, voll. Bin ich auch voll dabei.
Sieht ein bisschen unordentlich aus.
Ey, kein Problem. Das ist, sieht, ist, ich sehe ja nur ich. Ich sehe auch nur dich und die Decke so von daher. Ja,
das habe ich ganz schlau jetzt gemacht.
Ja.
Also du hast dann, ich habe mich da jetzt noch nicht so mit beschäftigt, du hast einen Gitarrenladen.
Ich habe einen Repair-Shop, genau. Hm,
richtig. Und wo ist der?
In Essen.
Ah.
Genau, also ich habe jahrelang, also ich habe mich vor, was haben wir denn jetzt, 2021, schon vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, habe das aber so ein bisschen neben der Uni noch gemacht, mache das insgesamt seit 9 Jahren und bin jetzt seit 2019 mit dem Laden noch richtig selbstständig und hauptberuflich so. Und du siehst jetzt natürlich im Hintergrund nicht so viel, weil ich mir so eine Trennwand hier aufgestellt habe, also ich sitze jetzt quasi im Kundenbereich und aber eigentlich kann man das mal so ein bisschen drehen und müsste es dann eigentlich auch sehen. Dann so, ne, ja. Dass man quasi hier die Gitarren vorne dann hier reinstellt und hinten ist dann kompletter Werkstattbereich, wo die Dinger dann fertig gemacht werden. Und bis auf Neulackierung biete ich eigentlich alles an. Weil Neulackierung halt, dafür habe ich den Platz nicht. Da muss ich mich auch noch reinarbeiten. Das
ja, kommt halt. Ein Riesenkrampf und auch wenig wie sagt man, die Reward. Ratio ist da nicht so.
Nee, also ich glaube, das ist auch immer noch, darauf muss man sich dann auch, glaube ich, spezialisieren und du musst das so regelmäßig machen, dass sich das lohnt, was anzubieten. Weil wenn das Equipment dann dafür erstmal, bist du noch da?
Warte mal, jetzt okay, also meine da. Frau an. Kann ich mal ganz kurz da rangehen?
Ja, ey, mach mal, kein Stress.
Wir sind in ein paar Minuten zurück.
Ah, da bist du wieder.
So, hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Ah. Ich habe es eben nicht geschnallt, wie man das macht.
Also, alles klar. Ich wollte jetzt schon in einem Raum wieder beitreten. Nee, alles gut, alles fein. Kaffee hast du auch.
Ja.
Wie ist das Wetter in Oslo?
Heute ganz gut. Es soll eigentlich noch regnen. Aber so die letzte Woche und diese Woche ist eigentlich so 24 Grad.
Sonne. Okay.
Ist ganz geil. Also. Nach 8 Monaten Winter.
Ach, also okay, gut, ist halt oberste Skandinavien natürlich dann, ne?
Ist eigentlich gar nicht so weit, aber dieser Winter war echt scheiße. Und was halt nervt, ist, dass man halt ständig dem Kind Lagen und Lagen und Lagen von Klamotten anziehen muss.
Ja, ich glaube es.
Das ist eigentlich so eine Befreiung, dass man einfach nur hier so Sandalen und so ein Kleidchen überwerfen und zack, los geht's in den Kindergarten.
Wie lange lebst du denn schon in Oslo?
Seit 2010.
Okay, 10 Jahre. Oder 11 Jahre, jo.
Ja, fast, gell, eigentlich jetzt ja, fast 11 Jahre.
Ich meine, dann läuft das ja auch wahrscheinlich. Ich meine, das Gute ist ja, wenn jetzt Jobs für, also anders, nochmal ganz von vorne. Du wirst wahrscheinlich auch jetzt neben Dunlop auch nur noch Rammstein als Backliner machen oder bist du noch woanders mit unterwegs?
Also ich mache ab und zu noch so ein paar Sachen hier in Norwegen für Sivert Høyen, den Sänger von Madrugada, der wohnt hier um die Ecke.
Mhm.
Für die Firma, Showlab, für die ich arbeite, wir machen auch ganz viel so Produktion, Stage Managing, mhm. Weiter. Da sind auch immer mal Backline-Jobs dabei.
Okay.
Und aber ja, ich denke mal, Rammstein wird das einzige größere sein, vielleicht wird es jetzt auch die kommende Tour, die letzte Tour, die ich machen werde. Weil okay. Es ist halt, du bist halt so lange von zu Hause weg. Mhm. Und irgendwann, wenn man Familie hat, ist das schon ein bisschen was anderes.
Ey, kann ich, also das wollte ich auch, glaube ich, gerade auch sagen, weil du bist ja auch, wie du schon sagtest, wenn die auf Tour gehen, ich meine, da lag es ja, glaube ich, auch bis auf die, boah, ich komme immer wegen Corona total durcheinander. Ich glaube, dann das letzte Album kam 2019 raus, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Aber nach der Liebesfalle, da war eine super lange Pause von fast.
Ja, es war nicht so eine richtig lange Pause, wir waren eigentlich konstant immer irgendwie.
Und also genau, Shows haben trotzdem stattgefunden, du hast recht, mhm. Ja.
Mhm. Und dann gab es ja dann diese Best-of, Made in Germany,
ja.
Dann wie ein Album-Release und dann gibt es auch dazu nochmal eine Tour. Und
ja, okay, weiter. Stimmt.
Mhm. Und wenn man dann halt Europa, Amerika, Südamerika und dann so ein paar Sachen in Asien, dann ist das, ist das gar nicht so lange.
Nee, ja genau. Nee, ich hab mich jetzt auch vertan. Ich habe jetzt gerade die Releases von den Scheiben natürlich nur im Kopf gehabt, aber trotzdem, genau, die waren ja trotzdem auf Tour. Und du bist ja einfach super lange weg. So, ne? Das ist ja dann, und da lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht so richtig. Ich glaube, wenn dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie so Tour-Lags gelegt sind, aber ihr seid ja mehr oder weniger nonstop dann ja auch weg. Ja. So, ne? So.
Also jetzt. Gab es immer mal die Möglichkeit, nach Hause zu fliegen, hier und da, gerade wenn wir jetzt so Festivaltouren gehabt haben. Mhm. Da war das gar nicht so krass. Da ist man mal so 2 Wochen weg gewesen, dann für ein paar Tage zu Hause und dann. Aber jetzt gerade die letzte Tour, da war das fast unmöglich zwischendurch nach Hause. Also ich hatte dann zum Glück eine Vereinbarung machen können mit Richard und der Produktion, dass ich halt, da ist der Marc Niedersberg für mich eingesprungen, mhm. Sodass ich das zu Hause auch mit der Familie vereinbaren konnte.
Klar. Also,
aber ist auch nicht so super ideal. Ist halt für den Künstler doof, dann halt so mal so und ja, mal gucken, was nächstes Jahr machen.
Ja, es ist ja, ich betone das nur, für die Leute, die das vielleicht da draußen hören, das ist ja halt dann auch, ja, oder wie man auch durch den Podcast jetzt auch gehört hat, ja auch mehr als irgendwie, ist ja absolute Vertrauensbasis und du setzt dich ja auch genau damit auseinander, wie Richard das auch haben möchte. Und der setzt sich damit ja genauso auseinander. So, und wenn er jetzt halt, da kann ja jetzt nicht mal eben, wenn du jetzt mal nicht kannst oder was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen kannst du diese Show jetzt nicht machen, kann jetzt mal nicht irgendwie Sub XY da kommen. Das geht
nicht. Nee, so. Wissen
wir jetzt
leider nicht.
Und das muss man natürlich dann wissen. Und klar, man ist ja dann auch irgendwie eingespielt und du machst das ja auch seit, ich glaube, seit 10 Jahren oder sowas jetzt dann auch bei Rammstein, ne? Und dann kennt man auch das alles. So. Und du weißt, wie der ganze Zirkus funktioniert. Und ich glaube schon, also das darf man nicht vergessen bei den Shows dann auch, also das würde ich schon mal noch mal gerne mal wissen, wie. Also jetzt mal gar nicht, also das ist gar nicht mit eingerechnet, weil da gehört ja auch mit dazu, das alles vorzubereiten, also bevor jetzt die Show überhaupt losgeht. Wie anstrengend ist das als Backliner oder als Guitar-Tech dann während der Show das alles zu machen? Auch wie, egal die Routine, die du
gerade bist. Wenn erstmal alles funktioniert, also gerade mit dem neuen System und digital, wo wir halt so viele von den ganzen 90% oder 95% aller Umschaltbefehle und so weiter, die kommen dann halt auch vom Timecode. Mhm. Sodass man eigentlich während der Show sich quasi nur auf Stimmen der Gitarren und die Wechsel und so weiter konzentrieren. Mhm. Da gibt es hier da mal so Kleinigkeiten, wo man am Sound was verändern kann. Oder sollte, wenn man, je nachdem, wenn ich was höre, wo ich denke, ja, das könnte ihm helfen oder so. Ja. Aber das sind so Sachen, die sind so automatisiert durch diese lange Zeit der Zusammenarbeit, da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also es hat sehr geholfen, dass ich nicht mehr alles switchen muss. Mhm. Während ich mich mit den Gitarren beschäftige, wenn dann, also das ist dann schon sehr nervenaufreibend.
Ja.
Also, aber an sich, wenn erstmal alles steht und programmiert ist und so weiter, dann ist das eigentlich dann macht es Spaß. Dann ist das wie so ein Sog.
Ja, du bist ja auch dann in dem Augenblick dann auch voll genauso da wie alle anderen ja dann auch. So, ne? Du weißt, ne, Showtime, und das muss natürlich jetzt auch laufen, weil da passiert ja auch eine Menge auch auf der Bühne und so was, dass man auch alles ein bisschen im Blick halten muss, logischerweise. So, ne? Und du kennst die Abläufe.
Aber super angenehm, das bei Rammstein, das ist mehr so wie so eine Theaterproduktion. So wenig so Improvisation statt ist. Das macht, das läuft dann irgendwann wie auf Schienen, aber es ist wie so ein Tanz,
ja,
sage ich mal. Und das macht Spaß. Also da ist es anstrengender, wenn man jetzt irgendwie so eine Band hat, die wo ständig irgendwas verändert wird, wo sich die Setlist während der Show verändert und diese ganzen Hardcore-Bands, wo dann 1000 Leute mit auf der Bühne ja. Und dann ständig irgendwas umfällt und wo man da irgendwie ein Auge drauf haben muss. Das ist dann schon bei Rammstein ganz anders. Das ist mehr so wie so eine Musical-Produktion.
Ich habe so ein bisschen zurückgehalten, aber ich wollte schon tausend sagen, ja, ehrlich, ist der Rammstein Musical. Und ich glaube, das hat ja, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht, auch Till Lindemann auch mal selber gesagt. Er sagte auch selber, Rammstein ist wie ein Musical, wenn du dir eine Show anguckst. So, ohne Show funktioniert, also ist das langweilig. So, und ich finde es ja.
Das macht eigentlich sehr interessant, weil es halt also so ein bisschen wie Theater ist.
Ja.
Oder es ist Theater. Und ja. Aber das ist, wenn du das so mal mitbekommen hast, wie so Theaterproduktionen funktionieren und was die, was das so für Unity-Feeling da herrscht zwischen den Leuten, die da arbeiten und den Schauspielern und so weiter. Das ist bei uns auch so. Also da hat jeder so seinen Part und da gibt es auch so ein direktes Feedback jeden Abend für einen selber,
ja.
das eigentlich sehr schön ist.
Voll. Also ja, und also ich, wie gesagt, ich glaube, man muss natürlich auf das Ganze, auf die Mucke natürlich Bock haben, wie das immer so ist. Und natürlich auch auf das Ganze drumherum. Ich habe Rammstein bislang auch nur einmal gesehen. Das war 2010 beim Ring. Mich nicht alles täuscht. So. Und ich glaube nochmal, dass dann auch so Festivalproduktionen natürlich nochmal einen Ticken kleiner sind, also als die eigenständigen Shows logischerweise. So, ne? Nicht viel, aber...
Viel kleiner eigentlich nicht.
Ja, aber jetzt im Vergleich, wenn ich habe ein paar Videos von der Stadion-Tour jetzt auch gesehen, da ist ja...
Das ist
ja krass. So, ne? Also wenn man eine Bühne mit einem eigenen Fahrstuhl hat und danach dann hochzufahren, denke ich mir so, okay, das ist schon... muss ja einmal dann, wie gesagt, einen Kosmos haben von allen aus der Veranstaltungsbranche, die für die Show dann mitarbeiten. Also aus allen Bereichen. So. Anders kannst du es ja nicht stemmen. Und ich finde es auch geil. Also ich finde die Show geil. So, das ist, ich finde auch, ich stehe auf die Mucke, so muss ich gestehen. Ich finde es einfach cool. So. Und ich finde es, wie gesagt, beeindruckend, was so im Hintergrund alles läuft. Und man sich das, wie gesagt, da mal vor Augen führt. Das würde ich aber doch gerne wissen. Ich glaube, da sind wir nicht so richtig drauf. Die doofe Frage, wie bist du an den Job gekommen? Aber du musst ja da irgendwie, du bist ja da nicht so reingerutscht. Oder irgendwo, vielleicht bist du doch einfach so reingerutscht.
Durch Rossi Rosberg.
Okay.
Also ich war mit Rossi, der war mit Search a Search mit uns auf Tour. Der hat dann auch mal für eine von unseren Vorbands Drumtech gemacht. Und da ist er mir aufgefallen und ich fand den so geil. Er ist ein unfassbar guter Techniker. Und dann ist er ein paar Jahre mit uns mitgefahren und dann kam das irgendwie, Richard braucht den neuen Tag und das war während der Liebe ist für alle da Produktion und dann hat der mich da empfohlen und dann gab es einen Anruf und seitdem, ja, so kam das.
So ist das. Genau, dann klar, dann passt er natürlich auch, wie gesagt, dann hast du, ne, man darf ja jetzt dann auch wahrscheinlich, ne, nicht wahrscheinlich, aber du musst schon wissen, was du machst, und das habe ich ja jetzt mehrfach schon rausgehört, das weißt du ja auch. So, will ich dir jetzt einfach mal unterstellen, du weißt schon, was du da tust. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn du das nicht wüsstest, dann hättest du wahrscheinlich nicht 10 Jahre Rammstein schon hinter dir. Deswegen. Nein, ich finde es, wie gesagt, ich finde es richtig cool und ich finde den Talk einfach richtig cool, weil ich habe immer Bock dann darauf, wenn man sich dann so richtig damit auseinandersetzt, das ist genauso mit dem Tom Barth, das war dann auch so, der hat mir auch Geschichten von Kuddel erzählt, was der für Ansprüche an Tom dann einfach dann stellt, so, und wie der Tom sich dann auch so da reinfuchst und einfach, dass man da merkt, ey, die Zusammenarbeit zwischen Künstler, Künstlerin und dann den jeweiligen Tech Die muss einfach dann stimmen, vor allen Dingen auch in den Produktionen, die man dann einfach macht. So. Und ne, wenn man sich auch vor allen Dingen richtig mit seinem Equipment dann auch auseinandersetzt. So, ne? Und
ich glaube, das hat gar nicht so viel mit der Produktionsgröße zu tun, aber es ist schon immer so ein, da ist so ein Psychologiefaktor dabei bei dem Typen, der das Geld dafür ausgibt, dass du da mitfährst, das Gefühl zu geben, dass das Sinn macht.
Ja, so, und man muss sich natürlich auch logischerweise, wenn man sich, klar, man kann auch alles als einen Job jetzt betrachten, aber wenn man sich menschlich auch nicht versteht, dann klappt das auch nicht.
Dann kommt man auch nicht zu dem Punkt, dass der denkt, ey, das macht Sinn, oder ich will das jetzt, ne? Also,
natürlich, genau.
Geschäft, aber das ist eine sehr intime Beziehung, die man da hat. Also das ist auch für mich immer schwierig gewesen, jemanden zu finden, dem ich da so vertrauen würde in dem Moment. Mhm. Und umgekehrt habe ich halt auch immer das so unter dieser aus dieser Perspektive gesehen.
Ja, ich würde auch, also ich münze das manchmal, klar, man hat ja auch diesen eigenen Anspruch natürlich dann auch, und dann erwartest du ja auch von der Person, dass die das dann auch dann mit umsetzt dementsprechend. Oder das, was man nicht im Blick hat, dass die Person das einfach dann macht und dann auch weiterbringt. So, würde ich sagen.
Ja.
Es ist ja am Ende des Tages, glaube ich, auch so, es geht ja, entweder geht man da so akribisch dann jetzt rein und bringt das dann halt weiter und versucht, an neuen Sounds zu basteln, dass das alles so funktioniert. Das ist ja einfach mega. Weil ich würde jetzt mal, das habe ich auch rausgehört, den Richard jetzt auch nicht so einschätzen, der sagt, ey, Lutz, mach das mal, mir ist das dann scheißegal. Logischerweise nicht. So, weil dann wirst du wahrscheinlich nicht da irgendwie so und so viele Pickups mal rumgetauscht haben und den Sound gemacht haben, sondern der wird dann wahrscheinlich sehr soundaktiv
dann auch sein. Es geht teilweise wirklich so extrem ans Eingemachte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ja, deswegen sind auch viele, die das vor mir gemacht haben, haben dann irgendwann auch einen Sack gehauen und gesagt, das hat gleich keinen Bock mehr drauf. Also der ist keiner, der das so lange gemacht hat wie ich.
Ey, ich muss aber ganz ehrlich, ne, was ich natürlich geil finde, ist, wenn ich das jetzt mal, ich habe hier mein Dayjob mit meinen verschiedenen Gitarren pro Jahr, was weiß ich, irgendwie 400-500, die ich halt fertig mache oder sowas. So, ne? Mhm. Und natürlich ist das so, du hast dann natürlich irgendwann in meinem Fall eine riesen Expertise, was die Modelle angeht. So, ne? Also ich kenne mich gefühlt mit jedem Modell aus oder mit fast den meisten, kenne die meisten Kinderkrankheiten, kann dir relativ schnell sagen, das und das ist, ne, klar. Mhm. Und natürlich hat man dann auch eine bestimmte Erfahrung, wenn es jetzt so ein Pickup-Tausch geht, also einfach so Soundeindrücke und so weiter und so fort. Aber ich finde es wiederum geil, wenn du dich halt so mit in einem Kosmos dann auch beschäftigst. Du machst natürlich nicht mal das Gleiche, so, ne, aber trotzdem geht man auch mal so dahinterher, wenn du jetzt zum Beispiel sagst so, okay, Richard will jetzt, oder ihr wollt das zusammen, dass ihr mal verschiedene Pickups ausprobiert, um zu gucken, was...
Der Fokus verschiebt sich dann in die Richtung. Natürlich, es gibt ja für alles... die Japaner haben so eine... die nennen das, glaube ich, die 10.000-Stunden-Regel. Also, okay. Wenn du irgendwas wirklich richtig gut sein willst, brauchst du 10.000 Stunden.
Okay.
Ja, und natürlich, als ich noch im Shop gearbeitet habe... da war der Fokus mehr aufs Holz und auf das Instrument und die verschiedenen Kunden. Mhm. Das verschiebt sich dann. Und wenn jetzt es darum geht, jetzt halt mal irgendwie einen Fretjob zu machen oder irgendwie, dann gebe ich das zu den Leuten, die halt mitten in den 10.000 Stunden drin sind. Und, dann mache ich jetzt nicht nach 10 Jahren. Ach, ich mach mal einen Hals. Das funktioniert nicht so, weißt du?
Ja, klar, voll.
Würde mit Krampf auch gehen, aber ich würde, glaube ich, da immer aus dem Job rauskommen und sagen, ach, ey, das hätte ich jetzt doch noch besser machen können. Mhm. Und das, ja. Warum?
Bin ich voll bei dir, klar.
Aber da hat man natürlich, ich hätte dann, wäre ich nie dazu gekommen, mich so intensiv mit den sehr speziellen Problemen zu beschäftigen, die wir jetzt haben.
Ja.
Ein weiterer, da warte ich eigentlich jetzt die kommenden Jahre auf den nächsten, wie du sagst, Game Changer ist
ja.
Funksystem. Mhm. Da bin ich immer noch extrem unglücklich.
Mhm.
und frage mich, warum das so lange dauert, da mal was Vernünftiges anzubieten. Also da, das ist so ein bisschen so, das ist immer noch so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Gerade halt bei den extrem riesengroßen Venues, die wir haben, mit viel Stahl und Lampen und hast du nicht gesehen.
Jo. Ja. Mhm.
Es ist immer so ein bisschen so ein Kompromiss.
Ja, du hast ja, das sind ja alles potenzielle Gefahren, Fehlerquellen so, ne? Das, und die müssen ja,
aber auch selbst wenn du das alles eliminierst, ist es ja trotzdem nicht so, dass das Ding so klingt wie ein gutes Kabel.
Mhm.
Und da ist man immer so ein bisschen, das lässt noch ein bisschen was zu wünschen offen. Und ich hoffe, dass da jetzt mal die nächsten Jahre irgendwas kommt, wo man sagt so, hey, geil, warum nicht gleich so?
Gut, da muss ich gestehen, also nee, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Da hat
auch keiner,
also,
kein, das ist einfach,
ist, aber,
da ist nicht so ein Kundendruck da,
ja.
wie jetzt für, also in den letzten Jahren, wie viele 100 Millionen, also unfassbar viele Overdrive-Pedale gibt es und was, Custom und hast du nicht gesehen, das ist unfassbar.
Bin ich raus. Das ist viel zu viel.
Da fragt auch keiner nach, Mann. Ein wirklich funktionierendes Gitarrenfunksystem zu bauen, was irgendwie nicht klingt wie. Ja.
Ja, wahrscheinlich, weil auch der, was heißt der Anspruch da so niedrig ist, aber natürlich dann auch so in diesem Consumer-Bereich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Dann reicht wahrscheinlich so irgendwie das Relay von Line 6, schieß mich tot so, weil das tut das, was ich machen soll. Für die Shows reicht das völlig aus. Aber natürlich sind die wenigsten in den Größenordnungen, spielen die natürlich dann auch wie Rammstein oder wer auch immer. Mhm. Also, und, aber auf der anderen Seite gibt es da ja mit Sicherheit, womit arbeitet ihr? Was für ein.
Und jetzt die letzten zwei Touren haben wir Shure benutzt, dann von davor haben wir lange, wie nennt sich das, 2000er-System, Sennheiser.
Mhm.
Ja, also das funktioniert auch, aber ich, das ist halt, weißt du, wenn es dann Leute gibt, die sagen, nee, ich habe keinen Bock auf einen Camper, weil das klingt halt nicht wie das echte Ding, und dann spielen die aber so eine Funkmöhre.
Ja.
Ja. Das wo ist denn da das Verhältnis? Ne?
Also, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Das ist ja trotzdem, was er ja gerade meint, ist so, das, wo du dich mit täglich mit beschäftigst, oder wenn das darauf ankommt, ist halt in diesem Mikrokosmos weiter noch einzubringen. So, ne? Und du kannst halt dich. Du machst dir über Sachen dann Gedanken, über die ich mir auch super gerne Gedanken machen würde, wenn es zum Beispiel darum geht, ey, ich würde auch so gerne einfach mal, also vielleicht dann für mich selber, oder mal mit dem Kunden dann zusammen in der Frage, ah, kannst du den und den Pickup mal machen und den machen? Das geht natürlich dann nur zu einem gewissen Grad, weil irgendwann muss ich auch sagen, ey, ich mache das alles für dich, aber das kostet auch dementsprechend logischerweise. Mhm. So, ne? So, und da steigen natürlich dann viele Leute auch aus. Also ja, dann so, das ist ja auch völlig normal. Und ich finde es natürlich dann geil, weil du bist so in einer Materie drin und kannst dazu dann einfach was sagen. Und ich habe natürlich dann mehr, ich bin dann vielleicht mehr Allrounder, so sage ich jetzt einfach mal, was andere Sachen dann angeht, Single Coils, aktiv, passiv, whatever. Ich habe zu allem irgendwie eine Meinung, aber kann die jetzt nicht so kleinschrittig machen, weil natürlich könnte ich ja sagen, ey, ich setze mich jetzt nach dem Shot nochmal hin und mache jetzt noch eine Session und
würde
jetzt
dann aber. Du kannst halt 8 Stunden damit verbringen, irgendwie 15 Kunden abzuklappern,
ja,
und Rechnung zu schreiben, oder 8 Stunden damit zu verschwenden. Welche von den 15 Pickups jetzt am besten klingen? Das ist halt, will ja keiner. Ich sag nur, wenn es halt dann Kids gibt, die auch im Internet irgendwie sich den Kopf heiß reden, weil das jetzt der beste Pickup ist, dann sage ich nur, ja, überleg dir mal, wenn du dir 5 oder 6 von diesem Pickup kaufen würdest und die dann alle unterschiedlich klingen, welcher ist denn dann jetzt der Beste?
Vor allen Dingen auch immer so dieses, der Beste, so, der Beste ist ja auch schon schwierig, so. Es ist halt auch
wiederum,
ne, es ist ja am Ende so, besser, schlechter, ich weiß es nicht. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, es ist irgendeine französische Firma gewesen, die haben, glaube ich, letztes Jahr oder sowas, haben die so ein Pickup-Switching-System entwickelt, was wie so eine Art Trommel funktioniert. Da kannst hast du das gesehen? So, da kannst du so 4, 5 Pickups einsetzen und dann kannst du das so hin und her wenden und ich denke so, okay, abgefahren. Also wahrscheinlich überhaupt nicht für den Markt. Es wird sich niemals durchsetzen, logischerweise, so, weil wer verbaut sowas? Aber es ist halt so, ja, es ist natürlich dann auch immer die ewige Suche. Und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wieder so viele Gespräche irgendwie mit dem Kunden, also oder mit vielen Kunden dann einfach geführt, von wegen, auf welchem Pickup nehme ich jetzt? Ist das dann besser? Ist das schlechter? Nicht so, ey, besser, schlechter, ganz ehrlich, ne? Ich sag dir ja auch nur eine subjektive Wahrnehmung. So, ich weiß das damals, der Klassiker irgendwie.
Aber es ist, auch, ja? Ist auch so, dann kauft ihr alle drei, probier sie aus und guck, was, und dann verkaufst du es wieder auf eBay. Heutzutage ist das alles gar kein Problem mehr.
Also, prinzipiell ja, aber ich glaube, dann ist natürlich das, was aber auch die Hersteller natürlich versuchen zu umgehen, so, dass natürlich, wenn du jetzt nicht gerade fit mit einem Lötkolben bist, dann ist das für viele einfach schon ein Buch mit sieben Siegeln, die dann sich immer selber einzubauen. Dann kommt dann immer so die Ding, du musst die zu der Person bringen, die der halt fertig macht, kostet auch wieder Geld. Und ich glaube, da sind dann viele raus. So, es sei denn so, ich meine, EMG macht das ja mittlerweile auch mit diesem Solderless-System. Aber selbst das ist auch so die Erfahrung, wenn mir jemand ein Solderless-System
anbringt. Das ist zum Beispiel auch wahrscheinlich eins der Erfolgsgeheimnisse von Fishman, weil du kannst den Fishman einfach stumpf auf das EMG-Ding draufstecken.
Stimmt, ja, genau. Aber ja, du hast völlig recht. Ja, das stimmt.
Und das ist wieder einarmiger Affe.
Prinzipiell, ja. Lutz, prinzipiell, aber nee, das ist natürlich super easy, aber ansonsten trotzdem, dann immer dieser Aufwand dann dahinter zu machen, dann einzubauen, nur zu verlöten, dann gibt es die Leute, die...
Und dann, ja, dann weißt du auch nicht, ja, klingt das jetzt besser oder wie war das jetzt? Also grundsätzlich finde ich ja eigentlich, bin ich ja Fan von solchen Leuten, die sagen, okay, das ist jetzt einfach mein Ding, damit spiele ich da, das versuche ich jetzt so gut klingen zu lassen, wie es, ne, also...
Genau.
Tom Morello-mäßig.
Genau, never change a running system. So, ne? Irgendwann klappt das. Und am Ende sind auch so, Tom Morello ist ein gutes Beispiel. So, ey, ob der auf seiner, auf was ist das, eine Hamer spielt oder irgendwie seiner Paula, die schon tausendmal in Flammen aufgegangen ist. So, der Typ klingt einfach immer wie Tom Morello. Und die Hamer, die der hat, ist doch, glaube ich, die Arm the Hopeless, meine ich, die da drauf steht.
Dann ist am zwei, Ende, diese blau sind, dann die andere ist, glaube ich, ein Epiphone. Das ist gar kein, die Sperr.
Ja, 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 doch, doch, doch.
Sieht fast genauso aus, ist aber, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, die andere ist ein Epiphone. Oder eben Hamer gesagt, das ist, ja.
Also, aber es sind auf jeden Fall, jetzt ist dann einfach auch so nix. Die Gitarre spielt er einfach schon seit Jahrzehnten. So, weißt du, dann ist einfach, die hat er einfach so. Und
ja, das ist halt auch einfach, das ist erste Testament für Rockgitarre ist Les Paul Marshall Halfstack, fertig. Und zwar ein 800er, nicht irgendein...
Ja. Kein 900er. Ey, Lutz, danke, das ist so wichtig, dass man das mal sagt. Natürlich, wart mal.
Ja, aber so viele meine Kumpels, wo wir angefangen haben, Gitarre zu spielen, ein Freund von mir hat einen Marshall Silver Jubilee, den er seinem Vater geschenkt hat. Das ist halt, der kommt jetzt drauf, dass das der geilste Amp war, den er jemals hatte. Weißt du?
Ja.
Weil du dann natürlich denkst, ah, dann vielleicht das und High Gain und sonst wie. Und viel, viel später kommen die Leute, wenn sie Glück haben, irgendwann auf den Trichter, ey, ja, wenn ich aber die mitten haben will, die
ja, ich habe mein erster Half-Stack Röhrenamp war Marshall JCM 800. Punkt. So, mein Jahrgang Baujahr 88 mit der passenden Box auch dazu, die ich immer noch habe. Ich habe irgendwann trotzdem den 800er dann doch verkauft. Habe mir, ja.
Hey, ja.
So, ne? Aber auch nur quasi, um mir trotzdem auch einen High-Gain-Amp zu holen, der aber trotzdem auf dem 800er auf diesem Marshall-Sound natürlich dann basiert. So, ne? Bin dann irgendwann bei Custom Audio gelandet. Den habe ich auch noch bis heute, bin damit auch mega happy. Super Teil. Trotzdem ist so, klar, ich war dann auch so ein bisschen, dachte ich mir, okay, jetzt musst du den, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Zerre und sowas. So, und klar, dann kaufst du ja nicht ein Pedal, weil das sind ja sehr pedalfreudige Amps, ne? Die kriegst du damit durchgedrückt. Ich meine, was hat Zach Wilde immer gemacht? Ein 800er gespielt und dann da irgendwie einen Booster vorgepackt und
der fertig. Boss, oder Dingsbums, der gelbe Ding da.
Ja, ja, das, ich glaube, das super, das, nee, nicht super, das war schon von dem, ich glaube, DS1 war. Eigentlich
nicht, genau. Der gelbe, nicht der orange.
Ach, dann ist das
Porsche,
der. Ey, dann ist Overdrive. Ja, du hast recht, du hast recht.
Spielt er auch immer noch. Also, zumindest das letzte Mal, als ich den gesehen habe, da gab es auch schon die MXR-Version oder was auch immer er jetzt hat. Aber eigentlich.
Ja, der hatte irgendwann diesen Wild Drive. Genau, das war schon was recht, ist immer Overdrive gewesen. Und ich glaube, wahrscheinlich war diese gelbe Kiste von Boston das Audi One, glaube ich. Wahrscheinlich hieß das so, würde ich jetzt mal sagen. Es wird jetzt nicht speziellen Namen gehabt haben.
Wie gesagt, ich bin so schlecht, was das angeht. Diese ganzen. Warte mal, ich guck mal nach.
Boah. Ist ja dann fast denn das Ozzy Osbourne Setup auch wahrscheinlich dann gewesen? So, der hat
dann Chorus auch dabei. Das Setup, was er immer hatte. Also, der hat ja irgendwann mal so. Ganz am Anfang, Boss Super Overdrive SD1.
Okay.
Ja. Der hatte auch mal ein Rack-System, auch so Wet Dry Wet und so weiter, irgendwann in den 80ern. Dann hat es dann alles gekloppt und hat dann im Endeffekt so mit dem Chorus halt ein so ein Brett, weiß nicht, was hat er drauf gehabt? Den Super Overdrive, dann irgend so ein. War natürlich ja. Und dann dieses rote Rotary.
Ach ja, yeah, du hast völlig, ja klar, genau, was der immer in seinem, was der für die Bass genutzt hat.
Und irgendein Chorus, also ein Boss-Chorus.
Ja, genau, ich glaube, der
blaue. Damit hat er dann das gesplittet in zwei Amps fertig.
So, und hat einen tierischen Sound einfach so. Ne? Also das, ja. Also jetzt gut, ich bin bei Wild so ein bisschen ausgestiegen, muss ich gestehen, aber manchmal ist mir da einfach nur zu viel geknüppelt. Aber der Typ kann trotzdem schon, also nach wie vor immer noch gut zocken. Mit der Wild hast du auch nicht zusammengearbeitet.
Das, nee. Okay. Ich kannte mal, ich komme jetzt nicht auf den Namen, seinen Tag, mit dem habe ich. Man trifft sich halt immer irgendwie so auf Festivals. Ja. Dann trinkt man mal ein Bier zusammen oder so. Ach, wie heißt denn der?
Ja, also ich glaube, ich habe den Namen. Ja, ich habe den Namen, glaube ich, auch erzogen oder ich habe den irgendwie, ich bin mal irgendwie in so einem Mikro.
Egal. Ich glaube, der war auch nur diese ein oder zwei Jahre mit ihm zusammen und dann habe ich den mal wieder getroffen bei Megadeth.
Ah, alles klar. Okay.
Aber ich komme nicht auf den Namen, ey. Ja, aber ist auch,
ey.
Das ist voll. Zu alt.
wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
48.
Das ist ein toller Alter. Es ist so, weißt du, immer nur so alt, wie man sich fühlt. So, weil es ist doch völlig egal.
Und, ja, dann bin ich 52.
Also, genau, die Rammstein-Jahre mit eingerechnet, die letzten Tourjahre. So. Das ganze Pickup. Changing macht einen, das lässt er natürlich alt. Nein. Ey, ich finde es, ich muss mal ganz kurz gucken, wir haben jetzt, ich wollte gerade sagen, nach deutscher Zeit 15 Uhr, bei dir wird wahrscheinlich auch 15
Uhr sein. Nee, bei uns, wir sind in derselben Zeitzone.
Okay. Ja,
das wäre ja noch schöner.
Ich könnte noch stundenlang weiterquatschen. Ich glaube, wir haben jetzt so fast gleich 2 Stunden, glaube ich, so mehr oder weniger rum. Und ich weiß nicht, hast du noch was, wo du gerne quatschen möchtest?
Das reicht doch erstmal. Du kannst ja auch, wenn du jetzt noch Fragen hast oder wenn du das schneidest und willst noch etwas vertiefen, dann kannst du ja auch nochmal anrufen. Also das, so ist es ja super easy zu machen.
Voll.
Ich überlege echt, ich gebe dir mal den Kontakt von Sky.
Ja.
Das macht, glaube ich, gerade auch immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er da überhaupt aus dem Nähkästchen labern darf, aber ihr könnt ja mal Kontakt aufnehmen und weil Sky hat auf jeden Fall für jetzt die letzten Jahre für den, so was wir versucht haben, den Richards Studio-Sound, den er bei sich im Studio in Berlin hat, auf die Bühne zu bringen,
ja.
Also einen großen Anteil gehabt.
Cool.
Also was das Profiling angeht, wie man das macht, was man überhaupt noch für Möglichkeiten hat, um noch mehr rauszuholen. Das war tatsächlich dazu geführt, dass Sky dann auch mit uns mitgefahren ist als Monitor-Tech für Richard.
Alles klar. Ich bin wirklich über jeden Kontakt dankbar. Ich habe Bock, immer einen guten Talk zu machen. Und
würdest du auch was auf Englisch machen oder musst du
das? Ja, nein, wollte ich. Also ich muss auch gestehen, ich habe auch, ich kann das ja sagen, weil ich da den englischen Markt natürlich gerne so ein bisschen erobern möchte. Mhm. Und viele Amis, ich natürlich hier auch Bock habe, ich stehe gerade so ein bisschen in Kontakt mit dem Tech von Stash. Ich habe aber, da muss man so ein bisschen gucken, da ist es ein bisschen schwierig, weil er jetzt gefragt hat, so, wie sieht das, ne, was ist das für ein Format? Und wenn ich jetzt gerade nur German Content habe, womit der nichts anfangen kann, dann muss man die Leute erst ein bisschen abholen, aber ich bin mit Englisch natürlich auch voll dabei.
So. Wäre, glaube ich, ich kann dir mal die Nummer besorgen oder einen Kontakt geben von Alex, der jetzt bei Slipknot Bass spielt. Einer der
ach so, der V-Man. Ja, V-Man von Slipknot, meinst du, ne? Ey, ganz ehrlich, ne? Also, ey, da muss ich natürlich sagen.
Der ist
sagen,
auf jeden Fall.
Der baut ja auch noch selber so, ne? Der ist ja richtig, ne, fit.
Der ist extrem cooler Typ. Also, auch total super netter Kerl einfach.
Ich, hab mal irgendwie, ich hatte mal einen ehemaligen Arbeitskollege von mir, der Dom von Born From Pain, mit dem hatte ich den auch hier zu Gast gehabt und der meinte dann auch, dass er wohl, also V-Man von Slipknot, auch so ein bisschen aus der Hardcore-Ecke, glaube ich, auch kommt. Und ich meine auch, dass der auch jahrelang Tech auch für Mastodon und sowas auch war.
Mastodon, so, hätten wir auch mal eine Tour für Anthrax gemacht, das hat nicht so gut geklappt.
Okay.
Aber extrem ausgecheckter Typ. Und ja, der hat auch im Prinzip dann bei Slipknot richtig mal den Heiligen Geist rein rauschen lassen und da alles umgebaut.
Okay.
Das ist sehr interessant. Also das gibt bestimmt eine gute Konversation.
Ey, also voll, also ich muss gestehen, ich finde es auch, ich habe, ich bin ja immer noch nach wie, obwohl, nee, Slipknot so ein bisschen die älteren Sachen, muss ich gestehen. Man passt sich ja immer auch so dem an, wie man auch groß geworden ist. Und ich fand da bei dem immer ziemlich cool, als ich gesehen habe, ey, was ist von denen? Weil ich wusste, alles klar, cool, der ist der Tech von Mastodon gewesen, hat einen richtig guten Background und auch so, dann postet er einmal so ein Foto, wie der halt irgendwie eine Western-Gitarre aufbaut. Dann denke ich so, ey, also, der Typ hat einfach richtig Plan. So, ne?
Ja, Plan auch selber auch ein extremer Shredder.
Was
der hat der? Der hat zusammen mit einem Freund von mir die Band Krokodil gehabt. Ich weiß nicht, ob du das sagst.
Ja, das klingt etwas. Ja.
Und Der kann richtig Gitarre spielen.
Das glaube ich. Das weiß man ja, also was heißt das, weiß man manchmal nicht, aber das ist ja manchmal so, gut, bei Slipknot wird ja auch so ein bisschen geschreddert mittlerweile. Oder früher war das ja noch eher mehr Riff basierter und ich glaube, seit der Volume 3 sind da auch so die ein oder anderen Gitarren, so ist natürlich auch drin. Und das ist natürlich dann auch, manchmal checkt man halt im Bandkontext nicht, was die Leute wirklich dann alles so können. So, ne? Und wenn du jetzt weißt, der spielt erstmal nur Bass, du weißt gar nicht, was der sonst noch alles so kann. Und ich glaube natürlich, dass der richtig viel kann. Finde ich mega.
Ja, aber wenn ich noch eine Idee habe, dann können wir im Kontakt bleiben.
Ey, gerne, sowieso. Also, ne, finde ich voll cool. Und ich finde es auch mega, dass du die Zeit dafür genommen hast. Das war, weil der Talk war schon extrem geil, ohne Scheiß. Weil dann, ja, weil ich stehe einfach auf
ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass das ein bisschen langweilig wird, weil ich wusste ja nicht so, ja. Aber ich hoffe, das hat ganz gut funktioniert.
Irgendwie, voll viele haben immer Angst gehabt, dass es langweilig wird, aber nein. Also, ne, ich meine, ich gehe ja auch, ich bin ja auch fair und ehrlich, ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie Premier Guitar oder whatever so. Ne? Also, es ist ja schon alles so ein bisschen DIY. Und trotzdem will ich aber, finde es natürlich dann cool, wenn ich Leute habe, wo man weiß, ey, mein Ding kann man auf jeden Fall talken. Und ich habe da eigentlich auch hier ein gutes Gefühl gehabt. So, natürlich fände ich das, wenn man irgendwann mal die Chance hat, irgendwie ein Bier zusammen trinken zu gehen, gerne auf jeden Fall. So, ne?
So. Ja, wenn man dann irgendwann mal wieder, ja, ich hoffe, dass ich habe jetzt letzte Woche meine erste Impfung gehabt.
Oh, jo.
Und dann, ja, mal gucken, ob das. Dass das Buch bald mal vorbei ist hier.
Ey, voll. Also wirklich, es ist ja, alles andere ist einfach, fühlt sich so unwirklich gerade an. Und ja, ich will auch, wie gesagt, ich bin froh, dass wir den Corona-Talk nur echt so am Rande ja, gerade hatten, weil es findet ja eh statt, so was willst du da jetzt auch anders sagen?
Ja.
Und solange man erstmal klarkommt, mehr oder weniger, ist das auf jeden Fall schon immer viel wert. So, ne? Das ist schon ultra
gut. Ja, gut, lass mal, dann, genau,
dann mach das, pass auf, dann sage ich einfach, ey, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir schreiben einfach nachher später mal, weil ich vielleicht noch ein paar Fotos noch von dir brauche, da können wir später machen.
Alles klar.
Und dann arbeite ich mal weiter. Lutz, ich danke.
Okay, bis dann.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
So, das war's. mit der Folge mit Lutz. Der Lutz ist raus. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche noch eine nächste Folge gibt. Ich stelle natürlich den Podcast nicht ein. Aber vielleicht mal nächste Woche Pause. Und genau, viel Spaß beim Hören mit der Folge. Habt noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.